Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dennis?
Kevin?
Du warst doch letztens in der Türkei. Wie hast du das dort eigentlich mit deinen mobilen Daten gehandhabt?
Tatsächlich ganz einfach, mit der Saily-App.
Was ist denn Saily?
Saily ist ein eSIM-Dienst von den Machern von NordVPN. Früher habe ich immer diese Wegwerf-SIM-Karten am Flughafen geholt, aber die sind echt umständlich und haben kaum Datenvolumen. Vor allem musst du deine eigentliche SIM-Karte aus dem Handy fummeln und den ganzen Urlaub über aufpassen, dass du sie nicht verlegst. Bei Saily kannst du dir ganz einfach eine eSIM buchen. Du brauchst nur die Saily-App und ein eSIM-fähiges Smartphone. Dann hatte ich auch überall in den abgelegenen Bereichen des Hotels und vor allem bei Ausflügen immer Internet. Gerade wenn das WLAN mal nicht aktiv war. Und deshalb konnten wir auch damals übrigens problemlos den Podcast, sogar mit Video aufnehmen. Und alle Infos rund um die Formel 1 konnte ich mir in den 2 Wochen sogar am Strand holen.
Das ist ja mega genial. Wie funktioniert das Ganze?
Das ist echt easy. Du lädst dir die App runter, wählst einen passenden Tarif für dein jeweiliges Urlaubsland aus. Dann kannst du dir aussuchen, wie viel Datenvolumen du buchen willst. Ab dann bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die eSIM aktivierst.
Das ist echt stark. Ich sehe gerade, die Formel-1-Reise ist damit auch abgedeckt, denn bei Saily gibt es eSIM-Karten für die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Australien und sogar Monaco. Damit kann ich dann Videos und Nachrichten direkt von der Rennstrecke verschicken. Und das Beste ist, mit dem Code STARTINGGRID bekomme ich nochmals 15% bei meiner ersten Bestellung.
Richtig. Und ihr auch. Ladet euch für eure 15% Rabatt auf eure erste Bestellung entweder jetzt die Saily-App auf euer Smartphone herunter und nutzt beim Bezahlvorgang den Code STARTINGGRID. Alles klein, alles in einem Wort. Oder geht auf saily.com/startinggrid für weitere Informationen.
Also nutzt das Angebot. Lasst euch diesen Rabatt nicht entgehen und hört jetzt einfach weiter Starting Grid hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Keep racing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es hieß wieder Sprintwochenende in China, das 2. Rennwochenende der Formel 1 Saison 2026 liegt hinter uns und darüber wollen wir heute sprechen. Und das tue ich mit niemand Geringerem als dem Mann, der das Verdichtungsverhältnis von 1:1 zwischen Kakaopulver und Zucker in den Regularien des Starting Grid Kakao festgezurrt hat. Egal ob kalt, ob warm. Herzlich willkommen, Kevin Scheuren.
Geil, ja. Hallo Dennis, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Kevin, es war Sprintwochenende und es war sehr früh angesetzt von der Formel 1. Vielleicht auch nicht die klügste Idee, aber ich muss sagen, ich habe trotzdem das ganze Wochenende über nie diesen Moment gehabt, wo ich sagte, oh, das ist jetzt zu viel. Also vielleicht zumindest, was den Hunger auf die Formel 1 angeht, die richtige Entscheidung für die Teams, war es natürlich sehr hektisch und sehr aufwühlend, nur ein Training zu haben. Wie hast du, bevor wir gleich aufs Rennergebnis kommen und dann natürlich auch auf unsere heutigen Themen, wie hast du das Wochenende auch mit dem Sprint allgemein erlebt?
Ich glaube, letztes Jahr war ja auch schon China, ne? Also da haben sie es ja auch schon da gemacht und ich finde witzigerweise, dass das mit dem neuen Reglement selbst die Strecke in China besser wirkt. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von China gewesen, von der Strecke in Shanghai. Ich habe das, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt. Auf dem Videospiel spiele ich es auch sehr ungern. Aber ich habe so das Gefühl, dass dieses neue Reglement gepaart mit eben dem Fakt, dass es nur ein Training gab und dann halt direkt die Sprintquali, dann am nächsten Tag den Sprint und die Quali fürs Hauptrennen, dass das als Herausforderung für die Teams ganz gut war. Manche waren damit leider ein bisschen überfordert, auch vom Material her, gar nicht mal die Teams selber, sondern das Material irgendwie. Aber ich habe mich wirklich, also für ein China-Wochenende, sehr gut unterhalten lassen. Und du?
Ja, also mir geht's da wirklich genauso. Ich fand, es war nie der Moment, wo ich sagte, oh, jetzt ist aber gut. Die Sessions auch am Freitag, es war für mich perfekt, um 8.30 Uhr die Sprintquali zu haben. Denn um 8 Uhr habe ich meinen Sohn zur Schule gebracht, bin nach Hause, habe den Starting Grid Kakao angerührt und es konnte losgehen. Also ich fand es auch, für die Teams war es sicher schwierig, gerade weil eben noch der Ersatzteilmarkt, der nicht so viel hergibt wie im Laufe einer Saison und gerade bei einem neuen Reglement, das alles noch ein bisschen weniger ist. Aber für die Action und auch um das Reglement ein bisschen breiter wieder kennenzulernen, denn darüber werden wir natürlich auch sprechen. Wir haben ja letzte Woche das Thema gehabt und werden jetzt natürlich mal auch so einen kleinen Zwischenstand an dieser Stelle gleich einpflegen. Von daher war es für mich wirklich, wirklich gut. Also ich bin früher war ich ein großer Freund der Sprintwochenenden, das hat sich tatsächlich geändert. Aber mit dem Sprintwochenende konnte ich gut leben, das muss ich sagen.
Ja, ich bin immer noch kein Freund vom Sprint, also das ändert sich wahrscheinlich auch nicht mehr, aber ich finde das Sprintwochenende, ich finde, das ist immer eine gute Werbung dafür, vielleicht am Wochenendformat auf kurz oder lang auch ein bisschen was zu verändern, selbst wenn es kein Sprintwochenende ist. Und die Formel 1 hat ja durchaus ein Interesse daran, vielleicht den Freitag rauszunehmen oder neu zu gestalten, anders zu gestalten, dass man vielleicht auch an normalen Rennwochenenden nur noch Samstag und Sonntag fährt und Samstag halt ein freies Training macht, dann die Qualifikation fürs Hauptrennen und dann halt am Sonntag den Grand Prix. Und den Freitag oder wie auch immer versucht, mehr für Fans freizuschaufeln, den Fahrern noch mehr Kontakt zu Fans zu ermöglichen und vielleicht den Medientag von Donnerstag auch auf Freitag legt. Das würde, glaube ich, für alle irgendwie durch diese einerseits Entzerrung und andererseits Konzentration auf diese, naja, zwei Session-Tage, die man dann hat, vielleicht den Freitag auf der Strecke auch nur für die Rahmenserien zu machen und dann Samstag und Sonntag auch noch aufzufüllen. Also vielleicht ist das was man in irgendeiner zukünftigen Novelle eines Wochenendes mal macht. Ich glaube, dieses Jahr haben wir ja theoretisch Aserbaidschan, wo es, glaube ich, sogar nur ein zweitägiges Wochenende ist und dann Samstag das Rennen, aber genau weiß ich es gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir Samstag das Rennen in Baku. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann mal kommen könnte, aber das Sprint-Wochenend-Format finde ich gut, aber also das mit dem Sprint selber, da werde ich einfach nicht hundertprozentig warm mit. Auch wenn ich sagen muss, dass er mich am Samstagmorgen dann doch abgeholt hat, so morgens um 4 mit dem Starting Grid Kakao. Entschuldigung, Starting Grid Kakao. Das ging schon klar. Aber dann halt auch, wie im Rennen auch, ein paar Runden richtig heiße Action und dann irgendwann flacht es dann doch ab und ist dann relativ normaler Sprint oder normales Rennen. Also auch jetzt nichts super Besonderes.
Wer aber wirklich was super Besonderes erlebt hat, Kevin, war Kimi Antonelli. Denn Kimi Antonelli hat seinen ersten Rennsieg eingefahren und trägt sich als einer der jüngsten Sieger der Formel-1-Geschichte, nicht als der jüngste, aber als einer der jüngsten Sieger in die Geschichtsbücher dieses Sports ein. Und wir gehen mal einmal ganz kurz das Ergebnis durch, bevor wir gleich als erstes natürlich über den Rennsieger und seinen Weg dahin sprechen. Also, wie gesagt, Kimi Antonelli gewinnt das Rennen in China vor seinem Teamkollegen George Russell. Dahinter die beiden Ferrari. Lewis Hamilton schlägt in einem doch hitzigen Duell seinen Teamkollegen Charles Leclerc. Dahinter der Best-of-the-Rest-Fahrer aktuell in dieser Saison, Olli Bearman. Olli Bearman macht den George Russell und hamstert sich immer die maximalen Punkte. Mal schauen, ob da dies Jahr auch noch ein Podium hinterkommt. Dahinter Pierre Gasly mit Alpine. Ein grandioses Wochenende für das Team aus Enstone. Dahinter Liam Lawson im Racing Bulls. Fast schon ein bisschen abseits der Kamerabilder und auch ehrlicherweise meines Blickwinkels hat er sich da wirklich gut platziert. Dahinter Isaac Kutscher im Red Bull. Carlos Sainz holt die ersten Punkte für Williams auf Platz 9 und höre und staune, Franco Colapinto auf dem 10. Platz holt seinen ersten Formel-1-Punkt für Alpine. Sicher auch sehr zur Freude von Flavio Briatore. Dahinter knapp an den Punkten vorbei Nico Hülkenberg im Audi, Arvid Lindblad auf Platz 12, die beiden Cadillacs, erstmal Valtteri Bottas auf Platz 13 vor Esteban Ocon, über den wir später auch noch sprechen müssen, Kevin. Dahinter Sergio Perez schließt das Feld als 15. ab und dann gab es tatsächlich eine ganze Novelle an Ausfällen. Max Verstappen erleidet einen Ausfall, ein Problem dem Vernehmen nach mit der Kühlung des Batteriesystems scheidet aus. Fernando Alonso musste abstellen wegen Taubheitsgefühlen in den Händen und da gab es dann auch Videos zu, die zeigen, wie er während der Fahrt schon immer die Hände vom Lenkrad genommen hat. Also da scheinen die Probleme tatsächlich noch akut zu sein. Lance Stroll, der dann auch ein Safety Car auslöste früh im Rennen, war dann der Letzte, der überhaupt ins Rennen ging und ausschied. Oscar Piastri und Lando Norris erlebten ein komplettes Debakel am Sonntag, denn beide McLaren-Piloten konnten mit Problemen an der elektrischen Antriebseinheit gar nicht erst starten. Gabriel Bortoleto im Audi erwischte ein ähnliches Problem wie sein Teamkollege Nico Hülkenberg letzte Woche und Alexander Albon konnte ebenfalls nicht starten denn der hatte Hydraulikprobleme, die vor dem Rennen festgestellt wurden. Also die Ausfallquote in China sehr hoch. Das Ergebnis allerdings auch ein sehr spannendes, weil wir eben auch viele Positionskämpfe hatten, auch viele, die eben diese Chancen dann genutzt haben, gerade Alpine und Haas an diesem Wochenende. Aber wir wollen natürlich erstmal über den Weg zum Sieg von Kimi Antonelli sprechen, Kevin. Antonelli, das muss man erstmal festhalten, nachdem es am Samstag im Sprint so gar nicht funktioniert hat, kam von seiner Pole Position aus das erste Mal wirklich gut weg von der Linie. Gut weg, aber nur für Mercedes-Verhältnisse, denn Lewis Hamilton im Ferrari schoss sofort an die Spitze und konnte sich da dann allerdings nur zwei Runden halten, bis Kimi Antonelli ihn dann wieder einsackte. Es war also, ja, man sagt schon fast, weil man jetzt so das Gefühl hat mit dem Sprint und Australien, dass man mehr Rennen auf dem Buckel hat. Ein typisches Formel-1-Rennen 2026. Ferrari schießt am Start nach vorne und Mercedes joggt hinterher und irgendwann geht Ferrari gefühlt die Luft aus. Ja, und für Kimi Antonelli hat es mich riesig gefreut, diese emotionalen Bilder, seinen Vater da zu sehen, der ganz nervös am Kommandostand in der letzten Runde stand, die Tränen von Kimi Antonelli, und ich fand es schön, dass er diese Emotionen auch zugelassen hat und dazu gestanden hat, denn ich glaube, dieser Weg, den er gegangen ist, der begleitet wurde von seiner Familie, und das hat er ja auch hinterher auf die Sieger-Champagnerflasche geschrieben, von Toto Wolff, von Mercedes. Das ist ein ganz besonderer. Er ist sehr jung in die Formel 1 gekommen, hat sehr jung das Vertrauen bekommen und konnte jetzt endlich diesen ersten großen Schritt, diesen ersten Sieg machen. Kevin, wie hast du dieses Wochenende von Kimi Antonelli erlebt? Und jetzt muss ich natürlich auch wieder die typische Starting-Grid-Frage stellen. Könnte das auch jetzt der geplatzte Knoten sein in vielleicht einem WM-Kampf potenziell mit George Russell? Oder wärst du da noch eher vorsichtig und sagst, Kimi, genieß erstmal diesen einen Sieg?
Er sollte ihn genießen. Also das ist mal das Erste. Das ist ein großer Erfolg. Das ist ein Erfolg, den man so in der Form, nämlich den ersten Sieg, nur einmal bekommt. Alles Weitere, was dann folgt, ist vielleicht sogar Routine, je nachdem, wie es für ihn weitergeht diese Saison. Dieses Auto scheint ja alle Möglichkeiten zu bieten. Ich wünsche ihm, dass es wirklich dieser Moment des Knotenplatzens, aber vielmehr so ein Moment des Druckabbaus jetzt ist, wo man sagen kann, ja, er hat jetzt die erste Pole Position in einem Hauptrennen geholt dieses Wochenende und den ersten Sieg, das ist weg. So, ab jetzt muss man nicht mehr drüber reden, kann er? Nee, er hat so. Und das wird ihm hoffentlich helfen, im Teamduell mit George Russell so die Extraportion drauflegen zu können, weil, machen wir uns da nichts vor, George Russell war so angefressen davon, dass da der Antonelli die Pole Position und den Sieg bekommen hat. Diese Bilder, wie er daneben stand und Lewis Hamilton die ganze Zeit mit ihm geschmust hat, aber er selber sich, weiß ich nicht, in so einem Zwiespalt befand aus, ich muss jetzt lächeln und mich freuen, und andererseits, ja, du Arsch, ich hätte das gerne jetzt gehabt. So, dann merkst du schon, der Russell, der ist getrieben vom Erfolg, der ist getrieben davon, dieses Jahr die Nummer 1 zu sein, die umwundene Nummer 1. Und vielleicht ist es ja so, je nachdem, wie sich das über die Saison entwickelt, dass wir darauf hoffen müssen, dass es ein Mercedes-internes Duell gibt, und dann müssen wir alle der Meinung sein und hoffen, dass Kimi Antonellis Knoten geplatzt ist und er daraus jetzt noch viel, viel mehr machen kann. Also, kurzum, es war ein herausragendes Wochenende. Ja, nicht frei von Fehlern, aber für sich gesehen und für das, was letzte Woche ja passiert ist in Australien mit diesem Abflug im dritten freien Training, klar, es gibt immer noch Sachen, an denen er arbeiten muss. Ne? Der Start im Sprint war scheiße und auch der Start im Hauptrennen war jetzt nicht 100% ideal, aber da ja zum Glück von Russell auch nicht. Also ja, es ist die moderne Formel 1, die wir jetzt haben dieses Jahr. Ferrari kann am Anfang des Rennens gut mitfahren, hat einen guten Start und dann geht es hin und her und ein tolles Duell und dann am Ende setzt sich Mercedes durch. Diesmal war es halt Antonelli. Und ich habe mich für ihn persönlich einfach sehr gefreut. Also die Emotionen zu erleben, zu sehen, was das für einen jungen Mann bedeutet, wenn er mit 19 Jahren Formel-1-Rennen gewinnt. Und du hast auch gemerkt, dass der Druck abgefallen ist. Ne? Also ich glaube schon, dass er sich was daraus gemacht hat, dass das jetzt zu lange gedauert hat. Und dass so, ja, dieses kleine Damoklesschwert so über ihm schwebte. Ne? Dass der hochgelobte junge Mann, der es irgendwie dann doch noch nicht gepackt hat und man hätte erwartet das und hast du nicht gesehen. Und ja, der will Weltmeister werden, ne? Der will natürlich auch noch ganz oben. Und ich hoffe, dass ihn dieses Wochenende einen Schritt dahin gebracht hat, noch souveräner zu werden, was er eh schon ist, ja, irgendwo, aber halt immer noch unbedarft und das gefällt mir gut und das darf er nicht verlieren und sollte er hoffentlich nicht verlieren, aber er kann sich freuen, aber es geht direkt weiter. In 2 Wochen in Suzuka ist dann die nächste Probe angesagt für diesen Erfolg, ne?
Ganz genau, und du hast gerade George Russell angesprochen und eine Sache, die mir aber da tatsächlich, ja, positiv wäre jetzt das falsche Wort, aber aufgefallen ist, die mich an, wenn wir einen bekommen, an einen anderen WM-Kampf als letztes Jahr glauben lässt. Denn ich glaube, auch wenn das maximal unsympathisch teilweise rüberkommt, dass er sich eben nicht wirklich mitfreut, es zeigt aber auch, dass er diese WM, glaube ich, will. Er weiß jetzt, er hat das Auto, er hat diesen Leidensweg, das muss man auch sagen. Er ist ihn mit Mercedes komplett mitgegangen. Wir dürfen nicht vergessen, die Jahre, als er immer wieder fast in diesem Cockpit gelandet ist, war der Mercedes das Maß aller Dinge. Als er dann drin saß, war es erstmal ein Problemauto und er hat diesen Weg mitgetragen, diese Entwicklung bis jetzt. Und ich glaube, er würde nicht wie ein Lando Norris oder wie ein Oscar Piastri letztes Jahr sich auf irgendwelche Rücktäusche oder ähnliches einlassen. Ich glaube, der ist maximal fokussiert, der will das Ding und ich glaube, der ist auch bereit, dem Kimi Antonelli notfalls das Wasser aus dem Trinkbeutel abzulassen, um das zu schaffen. Also ich denke, ja, es kommt komisch rüber, aber es zeigt, glaube ich, wie sehr George Russell jetzt eben dieses Finale seiner Power, dieses letzte Bild auf seine PowerPoint-Präsentation setzen will, nämlich er mit der Weltmeisterschaftstrophäe.
Absolut richtig. Also es ist schon so, dass das jetzt ein Stück weit auch eine Bringschuld bei George Russell liegt, auch immer noch. Und so ein Wochenende, wo halt nicht alles nach seinem Gusto läuft, das wird auch noch öfter vorkommen, ne? Also dass du einen technischen Defekt hast, dass da was mit dem Frontflügel ist, dass du bei einem Ausritt vielleicht was kaputt machst an deinem Auto. Das kann immer passieren. Und das ist, wenn dann der Druck dazukommt, ich meine, Antonelli hat sich ja von dem Druck auch so ein bisschen anstecken lassen, auch im Rennen, ne? Macht dann noch diesen Verbremser kurz vor Schluss, wo man halt denkt, ja, okay, ne? Wenn es schlecht läuft, dann hängst du dann irgendwo in der Wand oder sowas oder machst dir noch mehr kaputt, als nur einen Bremsplatten irgendwie zu holen. Das ist dann schon was, wo ich glaube, ist auch der Vorteil bei George Russell ist, der ist halt abgewichst, der ist halt mit allen Wassern gewaschen, schon borderline link irgendwie, glaube ich. Und das ist im Duell, also gerade teamintern, da musst du dann auch aus einem besonderen Holz geschnitzt sein, um diese Russell-Dynamik, diese Machtspielchen, so dieses diese Mindgames, ja, dann auch mitspielen zu können. Ich glaube, da ist der Russell richtig gut drin. Ich weiß nicht, ob es der Antonelli ist, aber ja, klar. Also der Russell, der möchte jetzt ernten, was er gesät hat. Und da, im Grunde genommen, ist jetzt auch seine Zeit, weil ich glaube, Stand jetzt kommt an Mercedes einfach keiner ran.
Nein, und damit schaffst du mir eine wunderbare Überleitung, Kevin. Denn ganz kurz, bevor wir natürlich zu unseren 3 Themen des Wochenendes kommen, müssen wir auch über Ferrari sprechen, denn die gehörten immerhin bei diesem Kampf um den Sieg, nenne ich es jetzt mal, zu Teilen dazu, zumindest am Anfang. Und da gibt es ja noch einen dritten Mercedes-Fahrer, der ja ein rotes Auto fährt, wie Toto Wolff angemerkt hat, nämlich Lewis Hamilton. Und der hat sich an beiden Tagen ein zünftiges Duell mit seinem Teamkollegen Leclerc geliefert und am Sonntag eben dieses Duell dann gewonnen, auf dem Podium gelandet. Wie bewertest du dieses wirklich enge Aneinanderfahren, dieses Duell heute? Ist es schon Machtspiel? Was ist da so dein Gefühl? Könnte das potenziell auch ein Brandherd in Maranello werden?
Ja, glaube ich schon. Und auch wenn jetzt alle noch am Lachen sind und alle sagen, ja, ne, das gehört dazu und ist doch gut, wenn wir dann so fahren, wenn ich Charles Leclerc höre, ja, als wir gemerkt haben, die Mercedes sind weg, dann wollten wir zumindest teamintern dann auch was reißen und Daten sammeln und hast du nicht gesehen. Also das Potenzial, dass es da mal so richtig knallt, ist auf jeden Fall da, weil auch da haben wir 2 Fahrer, die absolut wissen, was die Stunde geschlagen hat. Mit dem Auto bist du in der Lage, um Siege / die Weltmeisterschaft mitzufahren. Und das wollen beide, ne? Das wollen beide und insbesondere Lewis Hamilton, der hat sich was zu beweisen. Nach all diesen Jahren der Entbehrung, nach 2021, nach diesem Wechsel zu Ferrari, der mit so viel Pomp and Circumstance gefeiert wurde oder auch nicht. Und dann kommst du da in dieses Team und hast dann den vorherbestimmten Charles Leclerc neben dir sitzen, der als einer der besten Fahrer in der Formel 1 gilt, aber du bist der 7-fache Weltmeister. Naja, und ich glaube, der Leclerc hatte zumindest weitestgehend den Vorteil, letztes Jahr auch, dass Hamilton mit dem Ground-Effect-Auto einfach gar nicht klar kam. Und jetzt kommt Hamilton mit dem Auto klar. Und dann sehen wir, warum dieser Mann 7-mal Weltmeister geworden ist. Das hatte nicht nur damit zu tun, dass er das beste Auto hatte, sondern auch, dass der diese Gabe hat. Dass wer so oft Weltmeister wird, hat eine Gabe. Der hat was ganz Besonderes. Und ich glaube, die gefährlichste Gemütslage für Charles Leclerc bei Lewis Hamilton kann wirklich entspannt und locker sein. Und so wirkt Lewis Hamilton aktuell einfach. Der wirkt entspannt, der wirkt locker, kann was mit Kim Kardashian zu tun haben, ne? Kann aber auch was damit zu tun haben, dass ihm das Auto einfach taugt. Vielleicht eine Mischung aus beidem, wer weiß das schon. Also ich denke, dass Leclerc und Hamilton sehr genau wissen, wie sie ein Team auf ihre Seite bekommen können. Dass Hamilton und Leclerc ganz genau wissen, aber auch, was sie machen können und was nicht. Und ich fand dieses Duell in China, das war beide Male im Sprint ja auch schon, das war auf Messerschneide geführt, aber total fair und noch genau richtig Platz gelassen. Nur irgendwann kann ich mir vorstellen, kommt das eine Rennen, wo der Platz dann doch ausgeht. Und dann bin ich gespannt, wie Fred Vasseur das macht. Dann bin ich gespannt, wie die beiden drauf sind. Dann bin ich gespannt, wie sie dann auch darüber reden. Weil noch ist da super viel Respekt zwischen den beiden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass selbst wenn es mal passiert, dass dieser Respekt schwindet. Das ist ja damals bei Vettel und Leclerc in Brasilien auch nicht wirklich gewesen. Ne? Also die beiden haben sich trotzdem noch respektiert. Aber das ist dann so ein Moment, ne? Wo dann halt mal der eine nicht 100% zur Seite geht. Also 100% von den 2% Platz, die noch da sind. Ne? Darüber reden wir. So wie hier, wo kein Blatt Papier dazwischen gepasst hat. Und ja auch Hamilton auch sagt, ja, wir haben uns auch berührt zwischendurch. Aber es war nur ein kleiner Kuss. Nicht viel mehr. Und habe ich Bock drauf. Habe ich Bock drauf, weil ich glaube, ein starkes Ferrari tut der Formel 1 gut. Und gerade in so einem Jahr, wo ein Max Verstappen nicht vorne mitfahren wird, brauchst du andere Pull-Faktoren. Und ich glaube, dass dieser Zweikampf Mercedes gegen Ferrari der größere Pull-Faktor für die Formel 1 sein könnte, als der McLaren-interne Kampf. Und deshalb können wir eigentlich nur hoffen, dass die sich beide einfach weiter zur Höchstleistung pushen, Ferrari weiter pushen und sie dann hoffentlich, wenn ab dem 1. Juni sich irgendwas verändern sollte bei Mercedes mit der neuen Messung, Messmethode dieser Verdichtungsverhältnisse, dass Ferrari dann da ist. Und Ferrari ist da. Und das finde ich einfach großartig. Ist natürlich schade für Leclerc, dass es jetzt dieses Wochenende für ihn nicht gepasst hat fürs Podium. Aber das siehst du mal, ne? Das ist zwischen denen, ist das, mal geht's in die Richtung Hamilton, mal geht's in die Richtung Leclerc. Aber China ist einfach die Hamilton-Strecke. Eine der Hamilton-Strecken schlechthin. Und auch keine Strecke, die Leclerc wirklich liebt. Und umgekehrt liebt China Leclerc auch nicht so sehr, wie China Hamilton liebt. Also von daher ist das jetzt mal so. Ich freue mich auf Japan. Da kann so ein Duell auch mal richtig, richtig heiß werden. Und da hoffe ich jetzt schon drauf. Da freue ich mich jetzt eigentlich auch schon drauf. Also selbst wenn die Mercedes vorne ihre Wege fahren, da wissen wir doch genau, das Duell zwischen der beiden Ferrari-Fahrer, das kommt. Ne? Das kommt und da können wir dann wirklich, also ich habe hier gesessen wieder auf der Kante meines Sofas und gedacht, oh, jetzt gleich passiert's. Ne? Das macht es doch aus. Also ich finde es geil.
Definitiv, also war toll anzuschauen und auch immer das Adrenalin ging nochmal hoch am frühen Morgen. Jetzt muss ich aber noch eine Frage natürlich stellen, Kevin, wenn wir über Ferrari reden. Du sagtest gerade, dieses Auto kann Siege holen, dieses Auto kann um die WM kämpfen und ist in einem Kampfjahr mit Mercedes. Wie echt ist dieser Kampf denn wirklich, was Mercedes angeht? Denn es mehren sich ja immer wieder Stimmen und Gerüchte, die sagen, dass Mercedes dieses Paket, was sie haben, noch gar nicht zu 100% ausfährt. Was ist da deine Einschätzung und was ist auch vielleicht das, was du so aus Journalistenkreisen da mitbekommst? Was glaubst du, wie nah ist Ferrari wirklich dran an Mercedes?
Ich glaube, Ferrari ist weiter weg von Mercedes, als wir glauben. Das, was ich aus dem Fahrerlager auch gehört habe, ist wirklich so, dass diese 5 Zehntel, die Ferrari angibt, dass es die auch sind, dass die im Renntrim fehlen. Und das ist ein dickes Brett, was noch zu bohren ist. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Wenn es bei Mercedes keine signifikante Änderung nach dem 1. Juni fortfolgende gibt, dann wird die WM 2026 eine lange Nummer, wenn man hofft, dass es ein Mehrkampf um die WM wird. Weil dann ist Mercedes uneinholbar vorne. Trotzdem glaube ich, dass Mercedes sicherlich und das auch zu Recht mit Sorge auf die Kundenteams guckt, die Probleme mit der Haltbarkeit des Motors haben. Noch ist das beim Werksteam nicht angekommen. Wir haben aber bei den Testfahrten gesehen, dass das passieren kann, dass es da Probleme am Motor geben kann. Die können immer eintreten. Und deshalb glaube ich auch, dass Mercedes noch lange nicht 100% des Motors, der Motorleistung gezeigt hat. Ich habe das mal so ein bisschen taxiert mit für mich selber 70%, die Mercedes schon aufgedreht hat. Und das ist, ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel und du siehst es auch bei diesem Clipping. Egal, ob jetzt die Telemetriedaten, die auf GP Tempo waren, eine Anomalie von 104% in der Maximalleistung gezeigt haben. Das ist ja basierend auf dem Motormapping. Ja, also das ist im Grunde genommen das Mapping-Maximum, was sie eingestellt haben, was dann im Grunde genommen so dargestellt wurde. So, und das heißt, wenn sie bei dem Mapping-Maximum geringer gegangen sind, um quasi noch geringeres Clipping zu haben, dann merkst du ja, die haben noch mehr. Die Frage ist, wird das Clipping dann wieder mehr oder wird es nicht mehr? Und es scheint ja so zu sein, dass es zumindest Stand jetzt Mercedes gut hinbekommt, den Geschwindigkeitsverlust in diesem Clipping geringer zu halten als die Konkurrenz. Ferrari wiederum, und das ist auch sehr positiv, hat das geschafft, auch hinzubekommen. Und das schon relativ schnell. Und das ist halt also allen voran softwarebasiert. Und das ist allen voran auch KI-Learning. Das ist allen voran auch genau diese Eindrücke mitzunehmen. Und deswegen ist natürlich ein Stück weit die Frage auch, ist dieses Duell, was sie geführt haben, auch positiv, wenn sie halt wissen, okay, das müssen wir tun, um die Batterie wieder auf das Niveau zu bekommen, in der nächsten Kurve wieder da zu sein, wenn wir dann irgendwann mit Mercedes mal in ein Duell kommen. Und deswegen, es ist ein weites Stück, ein großes Stück, was zwischen Mercedes und Ferrari meiner Meinung nach ist. 0,5 kann man aber auch aufholen. Vielleicht nicht akut im Laufe dieser Saison, aber 2027 dann auf jeden Fall. Wir wissen aber nicht, was es für Veränderungen gibt. Wir wissen nicht, was diese Veränderungen der Messmethode für die Verdichtungsverhältnisse für Veränderungen gibt. Aber ich glaube auch, dass Ferrari von all den anderen Motorenherstellern neben Mercedes noch das meiste Potenzial hat. Und der Rest ist schon relativ nah am Potenzialmaximum, muss ich wirklich sagen. Also das Mercedes hat noch nichts ausgeschöpft, final von ihrem Potenzial. Audi dagegen, glaube ich, ist relativ am Potenzialmaximum zum jetzigen Zeitpunkt. Über Honda müssen wir gar nicht sprechen. Die haben ganz andere Probleme. Und wen haben wir noch?
Ford, Red Bull?
Ja, Red Bull.
Ford, Red Bull.
Mhm. Red Bull ist so ein bisschen auf dieser Zwischenebene, finde ich, ne? Ich glaube, die haben schon wesentlich, ich habe das ja auch nach den Testfahrten gesagt, ich glaube, Red Bull hat schon wesentlich mehr gezeigt, als sie eigentlich wollten, weil sie diese Daten halt brauchen. Und die haben einen sehr konstanten Motor, einen sehr guten Motor. Jetzt ist bei Verstappen ja ein bisschen was mit der Kühlung schiefgelaufen, haben auch noch Ballonsprobleme. Aber trotzdem glaube ich, dass der Red Bull Motor gut ist. Und ich glaube, dass der Red Bull Motor auch ganz klar der drittstärkste Motor im Feld ist. Aber ich glaube, auch die haben schon mehr vom Potenzial gezeigt, als drin ist. Die müssen das halt noch insgesamt besser auf die Kette bekommen. Und Max Verstappen muss mehr Lust auf die Formel 1 wieder bekommen. Ich glaube, davor wird das schwierig. Ja, aber Mercedes ist meilenweit voraus. Also, und das ist auch einhellige Meinung im Fahrerlager. Das hat nichts mit, das hat nichts damit zu tun, dass man das dramatisiert oder so. Das ist egal, welchen Kollegen du fragst, das ist egal, wen aus anderen Teams du fragst, alle sagen dir das Gleiche. Mercedes ist aktuell für ganz vorne einfach nahezu uneinholbar. Es muss halt wirklich viel entwickelt werden, viel gemacht werden. Das Positive ist, Ferrari macht viel. Und deswegen können wir nur hoffen, dass vielleicht mal ein technischer Defekt kommt, wenn man es nicht mit Mercedes hält. Und alle, die es mit Mercedes halten, ich glaube, das wird eine Saison, die man am Ende mit einem Weltmeistertitel feiern kann.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Abschluss für unser erstes Take. Und bevor wir in unsere erste Werbung gehen, Kevin, möchte ich natürlich eine Sache nicht unerwähnt lassen. Du hast ja den kleinen Gag gebracht in der letzten Woche bezüglich unserer Ausgabenlängen. Und daraufhin haben wir ein überwältigendes Feedback bekommen auf diversen Kanälen, also sei es YouTube, allen voran Spotify, auch in unserem Discord und auch per Nachricht auf Instagram, dass die Leute genau das wollen. Und ich muss sagen, ich fühle mich da echt geehrt, was da teilweise geschrieben wurde. Also wie toll die Leute das finden, wenn wir beiden hier lange zusammen quatschen. Und ich glaube, das wollen wir auch weiterhin, oder?
Deswegen, komm, scheiß drauf. Wir machen so lange, wie wir wollen. Und ihr hört euch an, was ihr euch anhören möchtet. Vielen lieben Dank für euer tolles Feedback. Also die letzten Wochen ist das Feedback sehr schön. Nochmal, es ist auch egal, ob ihr negatives Feedback schickt. Ja, wichtig ist, dass ihr Feedback schickt. Wir haben auch Feedback bekommen auf unsere neue Struktur, dass es auch Schwächen hat, weil man eben nicht auf alles eingehen kann oder weil vielleicht das ein oder andere Thema, was ihr denkt, besprochen werden muss, auch ein bisschen durchs Raster fällt bei uns, sehen wir ein. Wir müssen mal gucken, weil nicht immer klar ist, wann wir aufnehmen, wie wir aufnehmen. Kann man halt sehr schwer nach Feedback im Vorhinein fragen. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, das ist das Wichtigste. Vielen Dank für alle Zuschriften. Gerne weiter Spotify, Apple Podcast, E-Mail, unsere Social Medias, alles in den Shownotes. Also weiter so. Finden wir schön, dass ihr euch auch hinsetzt und sagt, okay, möchte auch gerne ein bisschen längeres Feedback schicken. Und wie gesagt, die Podcast-Ausgaben werden so lang, wie sie werden. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Querschnitt darüber bekommen, was ihr wollt. Und ja, der Wunsch sei uns Befehl.
Ganz genau. Und dann werden wir in guter Wetten, dass man hier halt auch mal überziehen, wenn es sein muss.
Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um XY-Minuten.
Genau. Alles klar. Wir hören uns dann nach einer kurzen Pause wieder bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Diego Maradona ist tot. Aber nicht sein Tod wird zum Rätsel, sondern die Entscheidung kurz davor.
Wer auch immer Ihnen als Richtern weismachen will, man hätte Diegos Zustand nicht kommen sehen, der lügt Ihnen glatt ins Gesicht.
Warum liegt ein schwerkranker Hochrisikopatient wenige Tage nach einer Gehirnoperation nicht in einer Klinik, sondern in einem Privathaus, ohne medizinische Überwachung?
Er hätte Intensivmedizin gebraucht, ständige Überwachung. Ich bin mir sicher, die haben nicht mal seinen Blutdruck gemessen.
War das nur Fahrlässigkeit oder ein System, das Diego Maradona bis zuletzt brauchte, aber das ihn nicht mehr schützen konnte oder wollte? Tatort Sport. Diego Maradona, die Entscheidung, die ihn das Leben kostete. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir kommen jetzt zu unseren drei Themen aus dem Rennwochenende und beginnen mit einem, was überraschend war, gerade im Thema Konstrukteursweltmeisterschaft, gerade im Thema Punkteplatzierung, denn McLaren und Red Bull Racing straucheln an diesem Rennwochenende. Die beiden McLaren kommen erst gar nicht ins Starting Grid, können nicht losfahren und Red Bull erlebt auch einen bitterbösen Sonntag mit Max Verstappen, der ausscheidet, ein Isaac Kutscher, der noch ja, ein paar Pünktchen einfährt, allerdings das natürlich auch nicht der Anspruch, den Red Bull Racing eigentlich hat, denn man muss festhalten an diesem Rennwochenende und das gilt auch für Max Verstappen. Man hat aus eigener Kraft sich schwer getan, die Teams, über die wir gleich auch noch reden werden, nämlich Haas und Alpine unter anderem, hinter sich zu halten. Also Red Bull in China mit einer enormen Schwächephase und ein Max Verstappen, das hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, Kevin, der aktuell nicht wirklich wirkt, als ob er noch große Lust hat, diese Formel-1-Saison zu bestreiten. Wie würdest du das einschätzen? War China jetzt schon ein extremer Ausreißer nach unten für Red Bull Racing oder könnte das vielleicht auch die neue Realität sein? Denn ich habe es ehrlicherweise nicht laut ausgesprochen, weil ich mich nicht ganz vor den Karren spannen wollte als Träumer der Nation. Aber ich habe mir schon gedacht, dass Red Bull am ehesten das Team sein könnte, was vielleicht von der Tischkante fällt, wenn zum Beispiel Williams und Alpine eben mit der Power des Mercedes-Motor oder, wie man sieht, auch Haas mit der Power des Ferrari-Motor irgendwann verstehen lernen, umzugehen. Und so ist es zumindest jetzt in China einmalig gekommen. Das soll natürlich noch nicht heißen, dass diese Teams jetzt vor Red Bull Racing sind, aber die Gefahr scheint zumindest da. Oder glaubst du, dass Red Bull da schnell wieder zurück in die Spur findet?
Ich glaube, es korreliert wirklich sehr damit, wie Max Verstappen performt. Ich weigere mich immer noch, Isaac Hadjar als den Maßstab jetzt zu nehmen. Also Ich meine, für den Dreher kann er vermutlich nichts, der ihm da passiert ist nach dem Start. Aber ich finde, das ist halt symptomatisch irgendwie. Ne? Obwohl er mit dem Startprozedere generell besser klarzukommen scheint als Max Verstappen, um die volle Leistungsfähigkeit dieses Red Bulls nachvollziehen zu können, müsste Verstappen mal ein Wochenende bekommen, an dem alles funktioniert für ihn. Und dann müssen wir schauen, wo kommt er raus? Weil ich glaube, es steckt sehr viel mehr in dem Auto drin, prinzipiell. Ich glaube auch, dass mehr in dem Auto drin steckt als im McLaren, motorunabhängig. Weil ich bin der Meinung, McLaren ist auch auf der Chassis-Seite nicht gut zusammengestellt. Und da ist Red Bull weiter. Ich glaube, das Red Bull-Paket an und für sich ist kein schlechtes Paket. Ich glaube, das ist auch ein Paket, was herausragend performen kann. Es fehlt halt aktuell ein Max Verstappen in Hochform. Vielleicht ist es auch gar nicht die Hochform, es ist einfach die Lust. Also ich finde, man merkt ihm total an, dass er keine Lust auf die Formel 1 hat. Und ich meine, wir kennen das doch selber auch aus unserem Leben. Ja? Es ist immer schwer, sich mit einem Profisportler zu vergleichen. Deswegen vergleichen wir uns einfach mal mit uns selber. Ja? Also wenn wir auf eine Aufgabe wenig Lust haben und das eine fortlaufende Aufgabe ist, es ist für uns unheimlich schwer, manchmal so diesen Zugang zu finden zu der Aufgabe. Und ähnlich scheint es bei Verstappen zu sein. Ich habe das Gefühl, sein Mindset ist so negativ aktuell, dass er sich schwer tut, all diese Prozesse, die es halt braucht, dann auch richtig hinzubekommen. Das ist auch sehr menschlich, aber es hemmt. Es hemmt und Red Bull hat auch Probleme, die schwer einzuschätzen sind, was Balance angeht, was Setups angeht. Mit Sicherheit, weil das grundsätzliche Konzept sich halt verändert hat. Ne? Es ist alles nicht mehr so aggressiv auf Verstappen zugeschnitten. Und vielleicht ist das was ihm dann doch nicht so entgegenkommt. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Das ist immer noch der beste Formel-1-Fahrer, den wir haben aktuell. Und ich möchte nicht glauben, dass er mit diesen Autos nicht klarkommt. Weil dafür sind dann, wenn er ins Rollen kommt, wie wir auch gesehen haben am Sonntag in China, dann ist er ja ruckzuck wieder auf Platz 5. Ja? Auf einmal kommt dann der Funkspruch, du musst abstellen. Also ich glaube, bei Verstappen ist es wirklich zeitweise echt so ein Mindset-Ding, was er verbessern muss. Und dann glaube ich eigentlich nicht, dass die von der Tischkante fallen würden, weil auch so Teams wie Alpine und Williams, die sind ja meilenweit weg von Red Bull. Ja? Also nur weil jetzt ein Gasly vor Hatcher ins Ziel gekommen ist, ist das, glaube ich, nicht das echte Kräfteverhältnis im oberen Mittelfeld. Also da sehe ich Red Bull schon noch deutlich drüber. Und ich glaube, da fehlen auch Alpine und Co. und Haas sehr, sehr viele Prozentpunkte, um da an Red Bull ranzukommen. Ich wünsche mir für Japan, dass Max Verstappen ein Wochenende hinbekommt, wo es für ihn läuft, wo er die Lust wieder gewinnt und wo er auch ein kleines Erfolgserlebnis hat. Und ich glaube, dann können wir nochmal drüber reden und dann wissen wir ein bisschen besser, wo der Red Bull am Ende wirklich steht.
Ja, dann kommen wir natürlich zum nächsten Team, was eine Katastrophensonntag hatte. Und es sah erst gar nicht so schlecht aus. Man hat im Sprint mit Lando Norris Platz 4 und Oscar Piastri Platz 6 solide gepunktet. Ich glaube, man war mit Lando Norris auf Platz 4 so ein bisschen vielleicht sogar über dem Gewicht am Boxen. In der Qualifikation zum Rennen war es dann Platz 6 und Platz 5, die allerdings leer blieben. Fast noch zum Verhängnis von Pierre Gasly, der in alter Manier natürlich, wie man es mit dem Alpine macht, ganz nach vorne fahren wollte und dann erstmal den Rückwärtsgang suchen musste. Aber auch positiv, der Rückwärtsgang der neuen Formel 1, er funktioniert. Pierre Gasly konnte... Und wie? Also, das lief flüssig. Jetzt ist es so, McLaren natürlich trübt dieser Doppelausfall jetzt extrem das Bild. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, da wo dieses zweifache Weltmeisterteam, wir reden jetzt hier vom Konstrukteursweltmeister der letzten zwei Saisons, wir reden mit Lando Norris vom Fahrerweltmeister der letzten Saison, da wo dieses Team sich sicher sehen wollte, da sind sie mit großem Abstand nicht. Also sie haben vorher, und das waren ja so ein paar Aussagen auch von Lando Norris, der sagte, wir wollen gerne mit den Ferraris kämpfen. Dazu kam es jetzt nicht. Glaubst du, wenn sie problemlos hätten starten können, dass sie mit Ferrari gekämpft hätten, oder hältst du das eher für ein bisschen zu optimistisch von Lando Norris?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich finde, McLaren ist schwer einzuschätzen. Die haben einen Sprung gemacht von Melbourne zu China. Ich finde, so grundsätzlich die Leistung in der Qualifikation war ja auch sehr gut. Und auch im Sprint ist Norris Vierter geworden, Piastri Sechster. Ob das gereicht hätte für Ferrari jetzt, boah, ich finde, das ist so schwer einzuschätzen. viel schlimmer ist eigentlich, dass man diese Probleme jetzt hat. Also, dass man jetzt beide nicht ins Rennen bekommen hat, aufgrund unterschiedlicher Probleme an der Elektronik der Power Unit. Bei dem einen merkst du es eine Stunde vorher, bei dem anderen merkst du es 10 Minuten vor Start quasi. Ich weiß es nicht. Ne? Verschwörungstheoretiker würden jetzt sagen, Mercedes, also HPP, hat die Anleitung für Software und Motor nur an Alpine weitergegeben, weil die kriegen es ja hin. Und bei McLaren wundert man sich und äußert ja auch Kritik daran, dass die Kundenteams benachteiligt worden sind in Australien, weil sie zu spät die Lieferung bekommen haben und sich das alles dann auch erarbeiten mussten. Aber Mercedes hat ja faktisch alles richtig gemacht. Ne? Die haben zur richtigen Zeit dann den Motor geliefert, die haben die gleiche Spezifikation. Was mit den Feinheiten passiert, das muss das jeweilige Team dann hinbekommen. Es ist unglücklich, dass es jetzt so lief bei McLaren, aber ich finde es halt auch erschreckend, wie wenig McLaren vorkommt. Also in der Gesamtwahrnehmung der Saison bisher. Ne? Also ja, die haben natürlich ihre Problemchen, aber dafür, dass sie den Konstrukteursweltmeister, also dass sie Konstrukteursweltmeister sind und dass sie den Fahrerweltmeister stellen, passiert relativ wenig um das Team herum. Ne, das ist schon komisch. Also es fühlt sich irgendwie sehr leer an in diesem Raum, in dem McLaren gerade steht. Trotzdem, dieses Team hat unfassbar viel Potenzial. Da sind wir wieder beim Wort Potenzial. Ich weiß nicht, ob es in China für Ferrari gereicht hätte, aber ich glaube, dass es mittelfristig diese Saison für Ferrari auf jeden Fall reichen könnte. Weil ich halt auch glaube, dass Ferrari noch nicht auf dem Endniveau ist, um Mercedes final gefährlich zu werden. Stand jetzt ist aber das Gesamtpaket von McLaren nicht auf dem Niveau, auf dem sie es haben müssten, um vorne anzugreifen. Wie gesagt, ich würde gerne Max Verstappen einmal gegen den McLaren vorne sehen, um zu gucken, ob mein Bauchgefühl, das mir eher sagt, dass Red Bull das stärkere Gesamtpaket hat als McLaren, zumindest Stand jetzt, wirklich wahr ist. Und wenn es das nicht ist, dann glaube ich, wird McLaren über die Saison gesehen auf jeden Fall die Updates bringen und die Entwicklung machen, um wieder ein Stück weit ranzurücken. Aber es ist für ein Weltmeisterschaftsteam, glaube ich, gerade ziemlich deutlich so, dass man nicht davon ausgehen sollte, diesen Erfolg nochmal zu wiederholen. Weder bei den Konstrukteuren noch bei den Fahrern.
Ja, diesen leeren Raum, den du gerade ansprichst, den hatten wir auch schon Ende letzte Saison, wenn du dich erinnerst. Wir haben ja auch so ein bisschen immer vorgeschaut und da waren natürlich die großen Themen, was macht Mercedes, was macht Red Bull, Ferrari war natürlich ein Riesending. Dann hat man tatsächlich, ist Martin natürlich ganz hoch auf der Karte gehabt, vielleicht noch mit Außenseiterchancen eben wegen des Motorenwechsels Alpine und Williams. Das waren ja so die Teams, über die ja alle gesprochen haben und das haben ja auch viele kritisiert, dass McLaren immer so ein bisschen in dieser Betrachtungsweise und in dieser Vorschau auf die nächste Saison so ein bisschen untergegangen ist, aber aktuell ist das Bild wirklich so, McLaren findet wenig statt. Sie sind dabei, außer jetzt am Sonntag, aber sie fallen auch nicht mehr groß auf, sie geben nicht mehr die Musik an und das ist natürlich schwer, gerade jetzt für Oscar Piastri, dem glaube ich spätestens jetzt klar sein wird, dass das Thema Weltmeisterschaft auf McLaren für ihn sehr, sehr schwer wird, noch in seiner Zukunft umzusetzen, denn die Karten... Ja, stimmt, also, der hat ja jetzt auch noch diese Saison noch gar nicht gefahren. Der hat in Japan seinen ersten.
Ja, ist auch kein einfacher Kurs, den ersten Grand Prix zu fahren. Ne? Also mit all den neuen Reglementgeschichten und so, boah, also in seiner Haut würde ich gerade nicht stecken wollen. Ne? Erst musst du dich irgendwie zurückkämpfen aus diesem ganzen Drama vom letzten Jahr. Dann funktioniert das, die ersten beiden Grand Prix nicht für dich. Du kommst bei deinem Heimrennen auch nicht zum Einsatz. Ja, jetzt musst du nach Japan und dann muss es dann schon auf Anhieb sitzen. Ne? Also ich finde auch nach wie vor ist erkennbar, dass Norris und Piastri vom Niveau her relativ gleich sind. Also es ist nicht so, dass da einer dem anderen komplett überlegen wäre. Und es ist natürlich auch ein Hoffnungsschimmer für Piastri, dass es dann schnell wieder funktionieren kann. Aber die Situation ist schon sehr, sehr enttäuschend. Also wie das auch für den Weltmeister Lando Norris sein muss, das ist ja eigentlich das Gleiche. Ne? Das ist schon crazy.
Definitiv. Was ich natürlich auch bezeichnend fand, war, dass Oscar Piastri das Gelände der Rennstrecke ja sehr schnell verlassen hat. Und Lando Norris saß noch ein bisschen am Kommandostand. Also Oscar Piastri wirkt tatsächlich, ich glaube, das letztes Jahr war schon ein Tiefschlag, aber jetzt, das ist natürlich direkt, du gehst in die nächste Runde, in die nächste Saison und kriegst gleich wieder zwei ganz, ganz böse Schläge ab. Gerade Australien war, glaube ich, für sein Mindset auch ganz, ganz, ganz brutal, denn das ist dann auch wieder das zweite Mal hintereinander, dass ein Australien da mit einem ganz bitteren Rennverlauf dann eben, oder in dem Fall gar keinem Rennverlauf, da rauskommt aus diesem Heim Grand Prix. Also es wird, glaube ich, für ihn eine sehr, sehr schwere Saison. Aber positiv für alle McLaren-Fans natürlich, wenn es in den letzten Jahren einen König der Updates gab, dann war es McLaren. In einigen Saisons ist McLaren am Anfang sehr, sehr schlecht, also teilweise wirklich richtig schlecht gewesen, um dann am Ende aber wieder um Podien und dann hinterher auch Siege und Weltmeisterschaften zu fahren. Also ich glaube, die Hoffnung auf die WM, die würde ich keinem McLaren-Fan mehr machen, aber die Hoffnung auf gute Rennen, auf Podien und Siege, ich glaube, die ist bei dem Team immer da und die sollte man auch erstmal nicht verlieren. Kommen wir nun zu unserer zweiten Story und die heißt, Kevin, Haas und Alpine holen Big Points und wir müssen als allererstes mal über Oliver Bearman sprechen. Oliver Bearman, der Best of the Rest in Person. Und man darf nicht vergessen, Oliver Bearman wäre heute eigentlich fast bei einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit schon abgeflogen, weil er Isaac Hatcher ausweichen musste. Das war ultra knapp und ich glaube, auf jeder anderen Rennstrecke wäre das auch im Debakel geendet, denn er hatte das Glück des Tüchtigen, dass er das in einer Kurve hatte, wo wirklich viel, viel Auslaufzone und auch asphaltierte Auslaufzone waren. Deshalb ist er da glimpflich davongekommen und kämpft sich am Ende da noch nach vorne, kämpft sich am Ende auf Platz 5, holt wichtige Punkte für Haas und das jetzt schon das zweite Mal, dass er diesen Best-of-the-Rest-Platz hat. Und auch im Sprint, Kevin, ist er ja von weiter hinten gestartet und hat da aber auch die Konkurrenz, unter anderem auch Pierre Gasly, über den wir gleich auch sprechen, immer wieder in die Tasche gesteckt. Also aktuell, muss man sagen, ist für, und ich nehme jetzt mal Alpine raus als Beispiel für den Gegner von Haas, denn die waren jetzt punktetechnisch immer am nächsten dran an Haas, kein Kraut gewachsen gegen Oli Bearman. Und wir reden jetzt wirklich in dem Fall von Oli Bearman.
Ja, und auch Esteban Ocon wurde von ihm trotz engem Duell dann abgefrühstückt. Ne? Oli Bearman ist bislang die Entdeckung der Saison, würde ich sagen, weil wenn es darum geht, vom ersten zum zweiten Jahr einen deutlichen Sprung zu machen, ich finde auch Isaac Hadjar kann man da nennen, also der hat auch nochmal einen Sprung gemacht, es wäre jetzt unfair, ihn da rauszulassen, aber von den Möglichkeiten, die dir ein Auto bietet, hin zu dem, was du leistest und zu dem, wo noch Potenzial steckt, ist Oliver Bearman richtig krass. Also Ralf Schumacher hat das meiner Meinung nach bei Sky Deutschland genau richtig gesagt, das ist ein Weltmeister der Zukunft. Ich finde, Oliver Bearman bringt alles mit, Übersicht, Ruhe, Speed, Präzision, Mut, Talent. Das ist krass, es ist eine richtig krasse Mischung. Also da muss man sagen, hat Ferrari einen Top-Fahrer an der Angel in der Driver Academy, der der Nächste ist, der ein Ferrari-Cockpit bekommen sollte. Also ist jetzt natürlich blöd, wenn das nicht offen wäre nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie seine vertragliche Situation ist, ob er sich das anhören würde, bei einem anderen Team vielleicht unterzukommen. Ich würde ihm empfehlen, zu warten und lieber nochmal ein Jahr Haas zu machen, um dann sicher zu Ferrari zu kommen, wenn Hamilton dann aufhören sollte, 2027. Aber es ist krass. Also dieses Wochenende war wieder so beeindruckend von Oliver Bearman und mit welcher Lockerheit er auch diese Situation mit Hadjar, wo er geistesgegenwärtig reagiert, um den T-Bone zu verhindern, wie der da im Interview steht, so nach dem Motto, ich habe da schon gedacht, so scheiße, boah, das ist jetzt aber eng. So, aber er hat es ja trotzdem hinbekommen und die Duelle top umgesetzt. Also ja, der ist nicht umsonst aktuell Fünfter in der Fahrerwertung. Und das hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass wir über Oliver Bearman als Fünften in der Fahrerwertung sprechen und Haas als Vierten in der Konstrukteurswertung. Noch vor einem gewissen Team namens Red Bull Racing. Und zwar 5 Punkte davor. Also ja, das ist mal ein Saisonstart nach Maß, aber und das muss man auch mit beachten, die Ansprüche werden wachsen, die Erwartungen werden wachsen. Kann er die Erwartungen über die ganze Saison erfüllen? Das traue ich ihm zu, absolut. Ich glaube auch nach wie vor, dass er Ocon deutlich schlagen wird. Aber auch Ocon selber. Also ich weiß nicht, ob diese Teamdynamik so friedlich, freundlich bleibt, wie sie aktuell noch ist, weil ich denke mir, Ocon weiß, die Zeichen der Zeit einzuschätzen. Der Vertrag läuft aus und ja, der kämpft um sein Überleben in der Formel 1. Wenn der jetzt von Berman geputzt wird, dann glaube ich auch nicht, dass der irgendwo anders unterkommen wird. Das wird schwer für ihn. Das wird extrem schwer für ihn. Da braucht es eine Steigerung. Und ja, ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf zu sehen, wo sich Oliver Berman dieses Jahr noch hin entwickelt. Und die ersten beiden Rennwochenenden haben extrem viel Freude gemacht. Ich mag den. Ich finde den toll, auch in Interviews. Ja, bin großer Fan von Oliver Berman tatsächlich.
Ja, sein Teamkollege, über den müssen wir natürlich auch sprechen. An dieser Stelle herzliche Grüße an unsere Hörerin Vanessa Holt, die ja glühender Esteban Ocon-Fan ist. Hör bitte weg jetzt. Es war für Esteban Ocon gerade jetzt am Sonntag natürlich wieder so ein Paradetag der Negativitäten, indem er in seine Muster verfällt. Und ich glaube, es wird für ihn auch sehr problematisch und auch für die anderen um ihn herum sehr problematisch, dass Esteban Ocon aktuell mit dem Haas eben auf einem Level ist mit seinem Busenfreund Pierre Gasly, denn diese Duelle, die machen wir uns nichts vor, die werden hart werden. Ich glaube, die beiden werden sich mindestens noch einmal in die Karre fahren, die sind mir viel zu nah aneinander aktuell, um da beruhigt meinen Starting-Grid-Kakao schlürfen zu können während des Rennens. Esteban Ocon hat dann auch noch Franco Colapinto abgeräumt, hat sofort am Funk zugegeben, mein Fehler. Es war natürlich auch eine Situation, das, so ehrlich muss man sein, bevor man jetzt wie ich heute vielleicht in Watch Together erstmal alle Stäbe über Esteban Ocon brechen möchte. Es war natürlich eine denkbar ungünstige Situation. Colapinto kommt mit kalten Reifen aus der Box. Da haben sich dann auch zwei gefunden, die irgendwo nicht nachgeben wollten. Aber es wirkt natürlich wieder maximal unglücklich für Esteban Ocon. Und der wichtigste Punkt für ihn einfach, dass Oli Berman ihm aktuell, und so ehrlich müssen wir sein, Kevin, haushoch überlegen ist. Also im Rennverlauf hat Esteban Ocon momentan kein Schluck Wasser irgendwie übrig, um gegen Oli Berman anzustinken. Und das könnte problematisch werden. Du hast es gerade gesagt. Dieses Haas-Cockpit, das ist auch mit der Klasse, die Haas jetzt hat, sicher auch heiß begehrt. Man wird es auch sicher vielleicht in Richtung Toyota auch vermarkten wollen oder eventuell eben mit einem weiteren aufstrebenden Talent. Und dann ist Esteban Ocon ganz schnell der, der über die Planke geschickt wird. Und das wäre für ihn ultra problematisch. Und er muss jetzt zusehen, er muss schaffen, Oli Berman auf der Strecke zu besiegen. Er muss auch gucken, dass er eben diese Duelle gerade gegen die Alpine und gerade gegen Pierre Gasly, denn die sind momentan tatsächlich die Duelle, die Haas fährt und die Haas auch gewinnen muss im Kampf um die Konstrukteurs-WM, dass die sauber bleiben, denn er neigt natürlich schnell dazu, eben solche Kollisionen zu verursachen. Und sein Problem ist natürlich, dass er auch diese Geschichte mit sich trägt. Das heißt, so Sachen wie, und da muss ich jetzt auch, wie gesagt, mich so ein bisschen mit einschließen, wie heute dann eben mit Franco Colapinto, die sieht man dann vielleicht im ersten Moment auch kritischer, einfach weil es Esteban Ocon ist und weil Esteban Ocon diese Duelle schon sehr häufig hatte. Und jetzt wurde heute natürlich gewitzelt, Kevin, dass Jack Doohan wieder mal bereitsteht, um ihm eventuell im Falle eines teaminternen Scharmützels auszuhelfen. Aber ja, die Zeichen stehen aktuell nicht gut für Esteban Ocon.
Nee, richtig, stehen sie nicht. Und er selber verfällt ja auch in dieses Meckern am Mikrofon. Also suggeriert ja teilweise sehr offensichtlich, teilweise durch die Blume, dass der Berman ein anderes Auto hätte als er und so. Was für ihn spricht, ich glaube aber, das wäre nicht so gewesen, wenn der Alpine, mit dem er kollidiert wäre, Pierre Gasly gewesen wäre. Das glaube ich mal schon. Ich glaube, er hätte nicht am Funk schon gesagt, das war mein Fehler. Aber das sind natürlich so Flüchtigkeitsdinger, die dir dann passieren, wenn du merkst, dass der Druck steigt. Was halt absolut nicht geht, und ich finde, das hat er auch nicht verdient, dass sich sofort diese argentinische Armada unter seine Social-Media-Posts versammelt hat, um ihn heftigst zu beleidigen, mit Sicherheit auch die ein oder andere Morddrohung per DM geschickt hat. Also da muss ich mich manchmal echt fragen, sag mal, ob es bei den Leuten noch ganz sauber tickt in der Birne. Also bei allem Respekt vor Emotionen und vor emotionalem Handeln und emotionalem Tun und ja, ich weiß, es ist ein stereotypes Ding, was ich jetzt sage, aber ne, all diese Heißblütigkeit, die der Argentinier so mit sich trägt, offensichtlich, sag mal, kommt mal klar, Leute. Ne? Nicht sofort, weil einer Franco Colapinto dreht im Motorsport, muss man sofort ausrasten und unter irgendwelche Posts stürmen. Ja? Dass sich der Ocon dazu auch genötigt fühlt, direkt noch einen weiteren Post zu setzen nach dem Rennen, wo er sich nochmal bei Colapinto entschuldigt, der dann ja auch noch darauf antwortet und sagt, hey, alles gut, danke für die Entschuldigung, wir sehen uns beim nächsten Rennen. Ne? Also es ist immer noch Motorsport und da passiert sowas halt mal. Und das hat auch Ocon nicht verdient und das finde ich ganz schlimm. Das ist eine ganz furchtbare Entwicklung in unserer Welt. Wo sich die Fahrer und wo sich andere Menschen, wo wir bei dem Thema Musik sind, Sänger von Beartooth, Caleb Shomo, wenn ihr das mitbekommen habt, der seine Instagram-Kanäle wegen einem krassen Shitstorm niedergelegt hat erstmal, weil man halt ist, wie man ist. Und ja, das geht so nicht. Das geht so nicht und ich finde, das ist zu verurteilen. Und ich finde, da könnte Franco Colapinto auch ruhig mal sich ein Interview stellen und mal einen Appell richten an seine tollen Fans und sagen, ey Leute, bitte, ne, ihr vertretet mich auch im Internet. Das geht so nicht. Und das macht es sicherlich nicht einfacher für Ocon, weil es auch ein sensibler Typ ist, weil es auch ein Typ ist, der nachdenkt. Das ist einfach so. Ich habe ja auch mittlerweile öfter mit ihm sprechen dürfen nach unserem kleinen Tête-à-Tête in London. Das ist ein guter Kerl. Das ist ein guter Kerl, aber ich glaube, seine Zeit in der Formel 1 neigt sich einfach dem Ende entgegen. Und du hast schon recht, das verfällt dann in alte Muster und er verfällt dann auch in diese Hektik und das sorgt wiederum für Fehler. Ich hoffe für ihn, dass er da schnell rauskommt, weil, was Ralf Schumacher auch richtig sagte, eventuell ist ja auch noch bei Haases Interesse da, mit ihm weiterzumachen, ne? Weil man sagt, okay, die Erfahrung nehmen wir dann doch noch mit. Aber da muss er halt echt eine Leistungssteigerung zeigen, weil er ist auch in der Qualifikation zu weit weg. Also er ist in allen Bereichen aktuell zu weit weg von Oliver Berman. Und es ist zum Glück nur das zweite Saisonrennen, aber wir wissen ganz genau, wie es in der Formel 1 läuft. Die Verträge werden ja nicht erst nach Sommer gemacht, in den allermeisten Fällen. Deshalb wird Zeit, dass er ankommt in der Saison 2026.
Wer auf jeden Fall jetzt das erste Mal wirklich angekommen ist in der Saison, ist Franco Colapinto. Ja, da möchte ich auch ganz kurz sagen, natürlich auch als jemand, der es da mit Alpine hält und dann auch Franco Colapinto beobachtet und sich freut, wie heute, wenn er Punkte holt. Aber ich muss ehrlich eins sagen, und das ist mir auch so nochmal nach dem Schauen von Drive to Survive und dieser Jack Dune-Folge klar geworden, also diese Fans von Franco Colapinto, ich muss echt sagen, die gehen mir maximal auf den Geist. Und bitte löscht euch. Ich weiß nicht, was das auf Argentinisch heißt, aber vielleicht kann da jemand helfen. Bitte geht einfach, lasst die Formel 1 Formel 1 sein und weiß nicht was. Macht irgendwas anderes. Aber Franco Colapinto, er holt seinen ersten Punkt nach einem auch nicht einfachen Rennen, denn man darf nicht vergessen, Franco Colapinto hat super gestartet, ist dann mit Pierre Gasly ja auf 5 und 6 eine ganze Zeit lang gefahren, bis Lance Stroll dieses Safety Car ausgelöst hat und dann hatte Colapinto einfach das Problem, mit den harten Reifen nicht rein zu können oder es hätte zumindest keinen Sinn gemacht und musste dann einen langen Stint fahren, hat dann eben noch dieses Scharmützel mit Esteban Ocon gehabt und am Ende trotzdem natürlich auch durch die Ausfälle, gerade von Max Verstappen, beeinflusst, aber er hat diesen Punkt geholt. Er hat ein soweit fehlerfreies Rennen gefahren. Er hat gemacht, was er eigentlich machen soll, was Flavio Briatore ihm ja auch in aller Deutlichkeit schon mitgegeben hat. Und es war wieder mal ein erstes positives Lebenszeichen von Franco Colapinto. Jetzt ist natürlich immer die Frage, Kevin, und die gebe ich so ein bisschen an dich weiter. Eintagsfliege oder glaubst du, wir erleben vielleicht doch so ein bisschen die Wiederauferstehung von Franco Colapinto?
Boah, das ist schwer. Es wäre ja ironisch, wenn er sich in Japan dann auch ins Ausschießt wie Jack Doohan letztes Jahr. Das wäre jetzt die Geschichte, die man nicht schreiben wollen würde. Um es positiv für ihn auszudrücken, hoffe ich, dass er jetzt mal Konstanz in seine Leistungen bekommt. Dass da mit Sicherheit ein talentierter Fahrer schlummert, das mag ja so sein. Und dass da auch ein schneller Fahrer schlummert, das mag ja so sein. Aber er ist mir immer noch den Nachweis schuldig, dass er vor lauter Hype wirklich die nötige Klasse hat, in der Formel 1 zu sein. Also, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass all das, was er jetzt gerade macht, das hätte auch Jack Doohan hinbekommen. Mit ein bisschen mehr Vertrauen und ein bisschen mehr, einfach Rückhalt auch des Teams. Ne? Aber gut, ist nicht da. Ist jetzt Colapinto. Ich glaube auch, dass der wie soll man das nennen? dass Briatore zumindest schon mal so ein bisschen, wenn man sich das vorstellt, dass dieser Schleudersitz so eine Drehangel hat, ne? Dass da schon mal angedreht wird. Ne? Also da muss schon, der Druck ist da. Ne? Der Druck ist da. Ich fand ja auch witzig, diese Umarmung, dieses sehr steife, sehr gewollte schon fast, wie er da auf Colapinto zugegangen ist. Ich glaube, war es die Sprint-Quali oder die Quali, wo er hingegangen ist und ihn so ein bisschen so umarmt und getätschelt hat und ihm gesagt hat, keine Ahnung, was er ihm gesagt hat, aber ja, das wirkt jetzt alles
wahrscheinlich,
sehr,
wenn du morgen keine Punkte holst.
Ja, dann kommt der Fisch.
Entschuldigung.
Er hat ja funktioniert, ne? Er hat ja die Punkte geholt. Aber ja, böse gesagt ist er mir den Nachweis immer noch schuldig, dass er Formel 1 fahren darf. Aber gut, das sind andere sicher auch. Einer davon fährt bei Aston Martin für viele. Es ist nicht Fernando Alonso. Also, sagen wir mal so, wenn er es jetzt hinbekommt, die Leistung des Alpins zu maximieren auf seinem Level, dann glaube ich, dann kann er durchaus noch eine sehr, sehr gute Rolle spielen im Mittelfeld. Sie brauchen ihn auch. Sie brauchen einen zweiten Fahrer, der neben Pierre Gasly in der Lage ist, regelmäßig Punkte einzusammeln, um so ans Maximum ranzukommen. Das denke ich schon. Das in dem Auto, was steckt, das zeigt Pierre Gasly. Aber Pierre Gasly ist natürlich auch, also meilenweit über Franco Colapinto einzuordnen, was die fahrerische Klasse angeht. Und von daher, mal sehen. Also ich glaube, die Chance, dass es eine Eintagsfliege ist, ist da. Die Chance, dass Konstanz reinkommt, ist da. Es kommt so ein bisschen auf das an, was Colapinto jetzt in Japan draus macht.
Ja, und du hast gerade Pierre Gasly angesprochen. Damit würden wir dann auch diesen zweiten Themenblock abschließen. Pierre Gasly in der Qualifikation über sich hinausgewachsen. Also du hast das ja gerade schon so ein bisschen für uns auch eingeordnet. Aber was stehen bleibt, in China schlägt er Max Verstappen in den Qualifikationssessions. Er hat im Sprintrennen dann natürlich die Plätze auch wieder abgeben müssen. Das lief, glaube ich, nicht so, wie man sich das bei Alpine gewünscht hat, weil eben dann Oli Behrmann, weil eben auch dann die Red Bull Racing Autos natürlich ihm im Renntrim das Leben schwer gemacht haben. Aber am heutigen Tag hat er eigentlich alles rausgeholt, was er konnte, hat sich super qualifiziert, hat dann eben ja auch ein bisschen zu kämpfen gehabt mit den Fahrern, die eben nicht in die Box gekommen sind. Er gehörte auch zu denen, die nach dem Safety Car reingekommen sind, denn die standen dann de facto im Weg. Aber abgesehen von Oli Behrmann, gegen den auch Pierre Gasly momentan in Topform, und das würde ich ihm schon attestieren, gerade jetzt in China, keine Chance hat, macht Pierre Gasly das richtig, richtig gut. Und ich glaube, bei Alpine kann man nach Australien, das bleibt, glaube ich, festzuhalten, erstmal aufatmen. Es scheint so, als ob man aktuell dieses Mercedes-Paket, was man da hinten im Heck hat, neben Mercedes natürlich am besten verstanden hat. Momentan zumindest augenscheinlich besser als McLaren. Die Frage ist, wie weit können sie sich jetzt entwickeln? Wie weit können sie wirklich gehen? Da sollte man, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein, auch wenn die Hoffnung nach heute natürlich da war und auch ich mich da so ein bisschen gesehen habe, wie die Euphorie zurückkam. Aber ich glaube, am Ende kann man sagen, das Team aus Enstone hat für sich ein sehr, sehr erfolgreiches und auch sehr wohltuendes Wochenende hinter sich und geht jetzt, glaube ich, mit breiterer Brust nach Japan. Und da werden wir dann ja auch nächste Woche drüber sprechen, in der Vorschau von Suzuka. Ja, Kevin, hast du da noch abschließend eine These oder was noch zum Thema Alpine? Das, wie gesagt, die haben ja für ihre Fälle ein echt sehr gutes Wochenende gehabt.
Ja, und es ist auch schön zu sehen, weil ich durfte ja vor einigen Jahren mal in der Fabrik umherlaufen und da auch mal hinter die Kulissen blicken. Da arbeiten schon viele tolle Menschen, die sehr für dieses Projekt brennen und die sehr für die Entwicklung des Teams brennen. Und dass sie jetzt mal ein bisschen durchatmen können und wissen, dass ihre Arbeit funktioniert hat. Ich denke, das tut denen allen ganz gut dort und das gönne ich denen auch von Herzen. Wirklich, das gönne ich denen wirklich von Herzen. Es ist schon auffällig, dass der Alpine das Auto ist, was es wirklich am besten hinbekommt mit dem Motor. Und da weise ich jetzt wieder auf die Verschwörungstheorie von vorhin zurück, spinne sie aber noch ein bisschen weiter. Also, es gibt ja, gab ja die Bestätigung auch von Flavio Briatore, dass Mercedes Interesse hat, die 25% von Otro Capital abzukaufen. Würde dann quasi eine Minderheitseigentümerschaft eingehen. Ich sag mal so, was Erfolgreiches zu kaufen, ist wesentlich interessanter als etwas zu kaufen, was quasi am Boden liegt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass man bei Mercedes nicht überzeugt davon war, wie McLaren mit, anders gesagt. Ich glaube, bei Mercedes fühlte man sich sehr, sehr links liegen gelassen bei der Wertschätzung für den Motor, den man geliefert hat, dass McLaren Weltmeister geworden ist. Ne? Es wird ja alles dafür getan, dass man eigentlich nicht erwähnt, dass da Mercedes-Motor im Heck ist und sowas. Und man würde ja eigentlich meinen, das, was man bei Red Bull ja jahrelang gemacht hat, man hat immer auch den Motorenpartner, auch wenn es dann schlecht lief, aber in guten Zeiten immer mit erwähnt und immer gesagt, hey, wie wichtig war Honda und ne, erinnert euch. Und dann ist man halt bei Alpine rübergegangen, hat gesagt, man nimmt Mercedes, Flavio und Toto sind sich eh sehr, sehr nah. Wenn man das also businessseitig ein bisschen weiter spinnt, macht es ja wesentlich mehr Sinn, mal zumindest Anteile der Bedienungsanleitung für Software und Elektronik oder zumindest mal Fragen offener zu beantworten vielleicht auch. Ne? Also wenn es eine Frage gab, wie man denn die Software besser einsetzen kann, scheint es Alpine ja aktuell besser hinzubekommen. Weil wenn man sich Telemetriedaten anguckt, also GP Tempo kann ich euch da auf jeden Fall empfehlen, da ist Pierre Gasly, was so die Peak-Elemente angeht, schon sehr nah dran am Mercedes. Auch was Rekuperation angeht, nicht komplett nah dran, aber schon interessant nah dran. Auch die McLaren sind das, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei Alpine ein bisschen schneller passiert. So. Und Schelm, der was Böses denkt, dass da vielleicht die ein oder andere Information dann doch rübergewandert ist, weil klar, was macht man jetzt gerade? Man erhebt natürlich den Preis auch ein bisschen an, wenn man es jetzt eine Wettbieterschaft gibt, auch mit Christian Horner und so. Mag schon sein, dass man da auch vielleicht ein bisschen wie bei eBay versucht, was hochzubieten für einen Freund, in der Hoffnung, dass der andere dann doch mehr nimmt. Problem ist dann aber, wenn keiner mehr bietet, dann kaufst du halt die Käsereibe. Also, ich glaube schon, dass das Alpine da sehr gute Arbeit macht und ich gönne ihnen das. Ich hoffe, es hält an, weil ich glaube, im Mittelfeld tut ein starkes Alpine auch sehr gut.
Und mit diesen weisen Worten schließen wir nun unseren zweiten Take und kommen gleich ein letztes Mal zurück, um über die dritte Story des Rennwochenendes zu sprechen. Und die wird lauten, und jetzt mache ich den Cliffhanger zur Werbung, die Entwicklung der Sorgenkinder. Bis dahin, bleibt bitte dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir reden, Kevin, über unsere Sorgenkinder, und davon hatten wir einige zum Saisonstart, auch in Australien. Für manche gibt es Hoffnung, für manche aktuell weniger, und wir starten mal mit einem Sorgenkind, für das wir wenig Hoffnung haben, zumindest aktuell, aber es bahnt sich vielleicht Hoffnung an. Wir reden von unserem kleinen Martin, dem Aston Martin. Ja, desaströser Sonntag. Lance Stroll muss das Auto früh abstellen und Fernando Alonso wegen Taubheitsgefühlen in den Händen am Ende auch eben das Rennen, kann das Rennen nicht zu Ende fahren, und der Aston Martin, besonders der Honda-Motor in dem Fall, scheint aktuell ein großes Problem zu sein. Diese Vibration, und wer diese Onboard-Bilder gesehen hat von Fernando Alonso, wie er sich zwischendurch selbst, ich spinne das jetzt mal, es hört sich jetzt vielleicht extrem an, aber auch zu teilen, unter Einsatz seines Lebens die Hände vom Lenkrad nimmt, denn wir dürfen nicht vergessen, bei was für Geschwindigkeiten diese Formel-1-Autos unterwegs sind, und das halte ich für keine gute Idee, da beide Hände vom Lenkrad zu nehmen. Und er musste es aber machen. Von daher zeigt es, glaube ich, wie extrem die Probleme sind. Ich glaube, Kevin, da brauchen wir auch gar nicht mehr weiter draufschlagen. Auf den Topf haben wir schon genug gelöffelt. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, denn jetzt steht was ganz Pikantes für dieses Team an, nämlich der Heim Grand Prix von Honda. Und wir wissen alle aus der Vergangenheit, gerade diese Geschichte Honda, Alonso, Suzuka, die hat eine ganz, ganz herbe Vorgeschichte, GP2 Engine. Wir wissen, die Japaner sind ein sehr stolzes Volk, und auch bei Honda ist man sehr stolz auch auf seine Geschichte, auf das, was man geleistet hat. Und da wäre es natürlich ein Debakel, wenn man erstens sportlich vielleicht auch weiterhin nicht überzeugen kann. Das heißt, der Druck, dort in Japan was Neues zu bringen, ist groß. Und zweitens ist natürlich auch nicht ganz außer Acht, ob man dann vielleicht auch wieder einen anderen Fernando Alonso erlebt. Denn wenn er Honda nochmal ja, eine mitgeben wollen würde, würde sich das jetzt anbieten. Und daher meine ersten Einstiegsfragen. Kevin, glaubst du, Honda bringt in Japan irgendwo ein Update, um sich zumindest mal durch eine Renndistanz durchzukämpfen? Und glaubst du, dass Fernando Alonso aktuell wirklich diese Ruhe hat? Oder denkst du, das könnte schneller als gewünscht vielleicht auch schon wieder den Bach runtergehen?
Also ich glaube, dass beide Seiten in Japan ein deutliches Update mitbringen. Honda auf der Motorenseite, aber auch Aston Martin auf der Chassisseite. Weil ich glaube, allen ist jetzt mittlerweile klar, dass es nicht nur am Motor liegt, sondern auch am Zusammenspiel zwischen Chassis und Motor. Und die Gründe sind ja mannigfaltig, warum es bei Aston Martin so gegangen ist, wie es jetzt gegangen ist. Was auch daran liegt, dass man sehr spät verstanden hat, dass bei Honda einfach viele Leute fehlen, die mal für sehr gute Motoren zuständig waren. Das kann aber niemanden von der Verantwortung entziehen, dass man das halt in den Griff bekommen muss und dann mit dem arbeiten muss, was man hat. Die Verträge sind unterschrieben, die Motoren werden geliefert. Jetzt muss man gucken, dass man da gemeinsam rauskommt aus dem Dreck. Fernando Alonso ist ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor in der Gesamtbeziehung. Ich finde seine Rolle sehr interessant nach wie vor. Man merkt ihm an, dass der Frust steigt. Man merkt ihm an, dass er sehr versucht, die Unternehmenslinie zu halten, dass er sehr versucht, der Diplomat zu sein, auch zu unterstreichen. Man hat sich ja weiterentwickelt in den letzten 10 Jahren. Es war ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Und das stimmt. Also ich glaube, wir alle haben uns hoffentlich in den letzten 10 Jahren weiterentwickelt. Und dann siehst du so onboards, nicht wo er die Hände vom Lenkrad nimmt, sondern wo er Sergio Perez zuwinkt, der an ihm vorbeifährt, im Cadillac. Und wer Fernando Alonso kennt, der weiß, dass wenn der Funk gerade zu war, da vielleicht das ein oder andere Wort noch zumindest in den Helm reingeflogen ist, wo man dann irgendwann auch noch ein Knöpfchen zudrücken kann. Ich halte Japan insgesamt für einen sehr, sehr elementar wichtigen Grand Prix für beide Seiten, weil im April nicht gefahren wird. Denn man hat dann nicht die Möglichkeit, im April direkt entweder an etwas Positivem weiterzuarbeiten oder, wenn es nochmal mehr in die Hose geht, schnell dafür zu sorgen, dass es besser wird. Und ich weiß nicht, wann Fernando Alonsos Kind kommt. Ich weiß nur, dass wenn es einen Antrag auf Elternzeit gibt, dann wird dieser aus Oviedo kommen. Um deine Frage final zu beantworten, muss man, glaube ich, noch Japan abwarten. Aber ich glaube, die Chancen, dass Fernando Alonso irgendwann mal den Funkknopf offen lässt, um zu sagen, was er denkt, die steigen von Runde zu Runde. Es ist eine sehr gefährliche Situation. Es ist eine ernstzunehmende Situation. Und es ist eine Situation, die sie kennen bei Honda mit Fernando Alonso, wie du schon richtig sagst. Es war genau in Japan, wo über GP2-Engines gesprochen wurde. Und ich glaube, deswegen wird auch umso mehr in Japan darauf geachtet, wie Fernando Alonso sich verhält. Und wenn man ihm signalisiert, wir arbeiten hier hart, und das ist ja das, was Honda nach außen hin sagt, dass das passiert, und er selber versucht das ja auch immer gebetsmühlenartig wiederzugeben, die arbeiten, die machen, die tun, ich sehe das, dann hoffen wir mal für beide Seiten, dass das auch zu spüren ist in Japan. Weil ich glaube, das Interesse an Aston Martin wird dieses Jahr nirgendwo so groß sein wie in Japan. Und ich glaube auch, dass die japanischen Fans Fernando Alonso mit offenen Armen aufnehmen werden und sagen werden, hier, komm, ne? Neue Chance. Aber die Chance müssen sie sich halt auch gegenseitig geben. Und deswegen darf sich niemand da aus der Verantwortung nehmen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Die Fahrer tun, was sie können. Ich finde, selbst im Lance Stroll kannst du keinen signifikanten Vorwurf machen. Also der macht das mit dem Auto, was er kann. Und das ist halt nicht viel, was er kann im Vergleich zu anderen Fahrern im Grid. So, und das fällt jetzt noch mal mehr auf, weil das Auto halt nicht funktioniert. Stefan Ehlen von Formel1.de ist ja so weit gegangen im Stream am Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dass er Stroll nicht hätte fahren lassen in Australien, weil er einfach zu weit weg war von den Zeiten. Wir haben eine Frage reinbekommen, darf man das Auto überhaupt zulassen? Also wenn es so Vibrationen hat, dass Nerven angegriffen werden, die dafür sorgen, dass deine Arme und deine Hände taub werden und deine Beine taub werden, dann ist das ein Sicherheitsrisiko, ein Gesundheitsrisiko. Dann hat ein Automobilweltverband das Auto halt rauszuziehen aus dem Verkehr. Und da muss man halt sagen, das Auto wird nicht zugelassen, bis diese Probleme gelöst sind. Denn ich will nicht sehen, wie einer, der seine Gefühle in Händen und Füßen verliert, in der 130R den Abflug macht. Muss ich nicht. Also ich finde, da ist man halt auch allen irgendwo was schuldig, aber oder man ist verantwortlich dafür, ja. Lirum Larum, ich glaube, dass Honda und Aston Martin vor einer ganz, ganz entscheidenden Zeit stehen, weil man gewisse Sachen ja jetzt für die Kurzfrist einstellen muss, aber jetzt auch schon ans nächste Jahr denken muss und an 2028 eigentlich auch schon. Ne? Weil so eine Entwicklung von einem Motor, eine Entwicklung vom Auto, die kann ja nur geschehen, wenn man das wirklich auch mit Weitsicht macht. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit alle Beteiligten noch haben, um diese Weitsicht zu haben und wie viel Zeit sie sich auch noch geben und wie viel Diplomatie dann auch noch da sein wird. Also nach diesem Wochenende bin ich sehr verwundert, dass es nicht schon lauter geworden ist, weil ich persönlich hätte von Fernando Alonso schon erwartet, so nach dem Motto, also wenn ich jetzt hier schon meine Gesundheit aufs Spiel setze, dann werde ich auch deutlicher, aber bislang bleibt er seiner Linie treu und seine Linie ist, ich verhalte mich ruhig. Mal gucken, wie lange noch.
Ja, das werden wir wahrscheinlich dann nach Japan auf jeden Fall besprechen, denn da wird es wirklich spannend. Ein klein wenig Sorgen macht aktuell Audi und da wollen wir jetzt aber nicht irgendwie, bevor das jetzt jemand falsch versteht, da die großen Probleme oder so anteasern. Allerdings hat Audi jetzt an beiden Rennsonntagen...
Also warum denn nicht? Warte mal, warum denn nicht? Warum wollen wir nicht die großen Probleme anteasern? Pass mal auf. Also Audi. Audi wird mir ja viel zu sehr, also wird jetzt auch in Schutz genommen. Ne? Klar, die haben im ersten Rennen Punkte geholt, alles fein, alles toll. Das ist jetzt das zweite Rennen, wo die es nicht hinbekommen, ein Auto auf die Strecke zu stellen. Ja, mal hat es Hülkenberg erwischt, mal Bortoleto erwischt. So, das Team gibt überhaupt keine Informationen raus, was denn das Problem ist. Ne? Die haben die Testfahrten, das war alles ganz fein, alles ganz gut. Ich meine, wir sprechen ja hier über Audi, ja, und nicht über eine Klitsche, die mal eben versucht, Formel-1-Team aufzubauen. Und das Team ist ja auch nur semi-neu. Ja, also wenn du sauber noch mit einberechnest, da ist einfach sehr viel schon da an Know-how und an dem, was sie tun, an dem, was sie wissen. Und dass sie jetzt ein Auto, ich meine, gut, Hülkenberg hatte Pech, ne, mit dem Schlagschrauber, den Defekt und so, dass er dann überrundet wurde, das kam auch noch obendrauf. Aber der Anspruch und die Wirklichkeit klaffen ein bisschen auseinander bei Audi. Und dann diese Außendarstellung, so diese... Ja, weiß ich nicht. Ich finde das schon echt krass. Also ja, einerseits habe ich nach wie vor großen Respekt davor, was sie da aufgebaut haben in Neuburg an der Donau. Aber andererseits denke ich mir auch so, ja, okay, aber wir sprechen ja hier über Audi, ein Unternehmen des Volkswagen-Konzerns, wo halt es sehr, sehr viele Stellen gestrichen werden, wo, ja, ich glaube schon viele Menschen aus der Belegschaft sich fragen, wieso machen wir hier eigentlich Formel 1, wenn das jetzt nicht in die richtige Richtung geht. Also ich will nicht sagen, dass Audi jetzt nicht in die richtige Richtung geht, auch das nicht falsch zu verstehen, aber ich find's schon auch fragwürdig, wenn man jetzt sagt, okay, man blendet das jetzt ein bisschen aus oder man sagt jetzt, ja, ne, Kinderkrankheiten und so, das gilt halt für mich nur bedingt, so, da muss man aufpassen und ich finde, da muss Audi jetzt auch schnell Konstanz reinbekommen, weil man erwartet vielleicht jetzt nicht jedes Mal Punkte, aber ich finde schon, dass man von Audi erwarten kann, etwas hinzustellen, was beiden Fahrern ermöglicht, dauerhaft am Rennbetrieb teilzunehmen. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der Image-Schaden für Audi nicht gering sein wird, wenn man da nicht mehr Konstanz reinbekommt.
Ja, also in dem Punkt bin ich natürlich bei dir, was aber für mich halt noch an dem Punkt ist, wo ich sage, es ist jetzt für mich noch kein großes Problem, ist eben, dass die sportliche Leistung auf der Strecke, wenn sie draufstehen, die ist, finde ich, okay, die sind da, wo sie sein sollen, vielleicht sogar ein bisschen drüber hinaus, aber ich gebe dir in dem Punkt recht, es ist natürlich problematisch, dass sie es an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden nicht geschafft haben, beide Autos ins Grid zu kriegen. Das ist natürlich ein Thema, wo man dran arbeiten muss, wo... Ja, der Punkt, den gebe ich dir da vollkommen, wo man sagen muss, da ist eben eine Vorgeschichte mit Sauber, ein Team, was eben schon da war. Ich glaube aber trotzdem, dass man bei Audi, und wir werden die nächsten Wochen dann sehen, ob die mich jetzt lügen strafen oder nicht, dass man bei Audi auf einem guten Weg ist. Man ist sportlich in der relevanten Zone. Aber ja, ich hätte mir auch gewünscht, das muss ich auch sagen, weil in der Vorbereitung der Ausgabe konnte ich wirklich keine konkreten Anhaltspunkte finden, woran es jetzt gelegen hat, dass Gabriel Bortoleto da nicht am Start war. Da hätte man sich sehr bedeckt behalten. Ich habe das Einzige, was ich in einem Interview gehört habe, dass man eben das Auto wohl erstmal prüfen und auseinanderbauen möchte, um dann den Fehler zu finden. Ja, das ist natürlich ein Punkt, der wirft Fragen auf. Aber generell glaube ich, Audi, und da mache ich nochmal den Bogen zurück, keins unserer größten Sorgenkinder, aber das Problem, und da knüpfe ich an deinen Punkt an, das werden sie im Griff kriegen müssen. Denn wenn jetzt jede Woche ein Audi eben in der Box bleibt und die Formel 1 hat, oh, da fällt meine Fernando Alonso-Kappe wieder von der Decke. Das ist wieder ein Zeichen. Und dass sie natürlich, und das ist für die Formel 1 auch nicht gut, denn diese 22 Autos, die wir alle im Grid sehen wollten, und Audi ist eben ein Faktor, der das zweimal nicht hinbekommen hat, die hatten wir noch nicht. Wir hatten es noch nicht in zwei Rennen jetzt, dass wir diese 22 Autos sonntags an der Start-Ziellinie hatten und dass sie losfahren können. Also von daher, schauen wir mal, was Audi in Japan, ob sie es dann hinkriegen. Und wenn nicht, werden wir drüber reden müssen, definitiv, Kevin. Denn das ist ein Punkt. Und du sprichst gerade auch eine Sache an, die man auch sehen muss. Es ist natürlich die wirtschaftliche Lage im Volkswagen-Konzern derzeit. Die macht natürlich auch Druck auf dieses Projekt, glaube ich. Denn klar, in der Formel 1 verdient man Geld. Das darf man auch nicht weglügen, wenn man da mit dem Zeigefinger drauf zeigt. Es ist nicht mehr wie früher zu Toyota-Zeiten, dass in der Formel 1 Geld verbrannt wird. Aber das Zeichen an die Leute, die jetzt vielleicht ihren Job verlieren, die jetzt vielleicht in Zukunft schauen müssen, wie ihr Leben weitergeht, ist natürlich nicht gut. Dass man eben dann gleichzeitig in der Formel 1 da vielleicht dann auch noch den Werbewert senkt. Also ich glaube, der Druck auf dem Projekt ist groß und das hat mir auch so ein bisschen deine Reaktion jetzt gezeigt. Da steckt viel, viel hinter. Viel von Menschen hin zu eben einem großen Unternehmen, was sich da präsentieren möchte. Hast du da ansonsten noch Gedankengänge
wichtig, wichtig ist mir, dass das nicht als Bashing jetzt wahrgenommen wird. Ne? Ich finde nur, dass man ja auch sehen muss, wo setzen wir die Maßstäbe an, bei welchem Projekt. So, und bei Cadillac können wir die Maßstäbe ganz weit nach unten schrauben, weil du siehst es ja, der Cadillac löst sich bei Perez auf wie eine Aspirintablette im Wasser. Ja, also da siehst du auch mal, mit welchen Mitteln da gearbeitet wird. Das ist wirklich, also nochmal, Haas hatte nach den ersten Rennen 2016, glaube ich, 22 Punkte. Cadillac kommt jetzt mit beiden Autos ins Ziel und sind glücklich darüber. Stellt sich ein Bottas hin auf Instagram-Channel und sagt, das ist doch gut. Haben wir doch gut gemacht, hier zwei Autos ins Ziel bekommen. So, da reden wir drüber. So, aber wir haben Audi. So, Audi, einer der größten Automarken aus dem Volkswagen-Konzern, die haben natürlich eine ganz andere Fallhöhe, wenn CEO Gernot Döllner sagt, bis 2030 wollen wir um die Weltmeisterschaft mitfahren. Da gilt es dann, konstant beide Autos in die Punktenähe zu bekommen und das immer. Immer. So, und das ist natürlich auch die Bringschuld, die du dem Konzern gegenüber hast, die du den Mitarbeitern gegenüber hast. Ja, also ich glaube, im Volkswagen-Konzern wird sich noch viel bewegen. Ne? Das betrifft erstmal den Fußball, da geht man jetzt erstmal ran beim VfL Wolfsburg. Und dann irgendwann werden auch die anderen Projekte angefasst. Und da muss man halt gucken, inwiefern ergibt sich aus Marketingwert und Kosten eine Belastbarkeit für das Gesamtprojekt innerhalb des Konzerns. Und deshalb meine ich, Audi, ein bisschen Schonfrist kriegen sie. Ja, klar, sicher, keine Frage. Aber wenn aus unerfindlichen Gründen ein Auto stehen bleibt und sie uns einfach keine Gründe nennen wollen, dann weiß ich nicht. Also ich kann mit Gründen besser arbeiten. Das ist wie, wenn du eine Absage auf eine Bewerbung bekommst. Also ich will immer lieber wissen, was ich besser machen kann, um beim nächsten Mal mich nochmal zu bewerben, als irgendwie nichts zu erfahren und nicht zu wissen, was war jetzt genau falsch, warum habe ich den Job nicht bekommen. Also ne? Das ist so ein bisschen das, was ich bei Audi vermisse. Es ist sehr viel glatt, es ist sehr viel clean und es ist sehr viel grau. Und genauso fühlt es sich auch an. Also genauso fühlt sich auch die Kommunikation an. Es ist sehr viel Grauzone und Jonathan Wheatley, der das Reglement verteidigt und natürlich auch das Audi-Projekt irgendwo verteidigt als erste Instanz. Und das sehr, mit sehr viel Werbe und sehr viel Energie und auch Nachdruck. Ja, immer wieder schon fast wütend zu werden, wenn er sagt, warum es wichtig war, dieses neue Reglement einzuführen. Aber Fakt ist, dieses neue Reglement gibt es nur wegen Audi. Nur wegen Audi. Das ist der größte Player gewesen, weswegen wir dieses Reglement jetzt haben. Und natürlich zieht das auch andere Player an, auch hoffentlich chinesische Unternehmen, die sagen, wie BYD zum Beispiel, das können wir uns auch vorstellen, weil das Ziel muss es jetzt ganz klar sein, das 12. Team so schnell wie möglich in die Formel 1 zu bekommen. Weil ich glaube, nur dann kann diese Party so weitergehen, sage ich einfach in der Gesamtentwicklung der Serie, wäre das wichtig, wenn das jetzt passiert. Aber ich finde, Audi hat eine gesteigerte Verantwortung für die Gesamtentwicklung der Formel 1, was das Reglement angeht, weil sie nun mal der Faktor sind, weswegen wir das jetzt so haben. Also GM kam ja erst nachgelagert. Ja, also GM kam ja erst nachgelagert, nachdem im Grunde genommen die Andretti-Nummer durchgefallen ist. Und man ja eigentlich bei Andretti mit Renault arbeiten wollte. Es gab ja den Vorvertrag mit Renault damals bei Andretti. Die hätten ja jetzt Renault-Motoren im Heck eigentlich. Dann hat das ja alles nicht geklappt. Und dann kam ja erst GM, die sich entschlossen haben, für 29 ins neue Reglement einzusteigen. So, warten wir da jetzt mal ab, wie überhaupt das neue Reglement aussehen wird ab 2029. Weil je nachdem, wie sich das diese Saison entwickelt, und ich glaube, es wird sich wesentlich besser entwickeln, als jetzt viele, viele Hater sagen, die mit der Formel 1 nichts mehr anfangen können. Und ich finde auch Max Verstappen, seine Sprüche, was hat er hier gesagt? Das habe ich bei motorsport.com gelesen. Weil das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen, weil ein Stück weit kann man natürlich sagen, auch ein Jonathan Wheatley macht ja Werbung für die Serie und versucht das alles sehr zu verteidigen und sehr zu sagen, das ist schon alles die richtige Richtung. Aber wie gesagt, das ist halt ein bisschen auch auf Audis Mist gewachsen, dass Max Verstappen, na, wo ist es denn, was er gesagt hat? Das ist Live-Podcast on Tape für euch. Ich denke nicht, dass die echten Formel-1-Fans das mögen. Vielleicht mögen es manche Fans, aber die haben keine Ahnung vom Motorsport. Warum sagt man das? Also das ist so...
Das ist natürlich hart.
Ich finde, das ist fast anmaßend. Ja, aber nochmal, das ist ja das Extrem, was entsteht durch dieses Reglement. So, und dieses Reglement ist primär entstanden durch Audi. Und deswegen, steigt der Druck von Monat zu Monat auf dieses Audi-Projekt in der Formel 1. Und ich bin sehr auf die Entwicklung gespannt, wirklich. Also nochmal, kein Bashing, eine Bestandsaufnahme, eine ehrliche Bestandsaufnahme, finde ich, und die muss man auch machen. Und jetzt schauen wir mal in Japan, wo es mit Audi dann weiterhin geht. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg. Ich wünsche mir auch ein starkes Audi in der Formel 1, weil ich die Marke grundsätzlich sehr mag. Ich finde, Audi sind gute Autos. Es ist ja generell auch ein cleaner Umgang mit der Marke, deswegen passt es ja auch. Aber ja, weniger graue Maus, ich glaube, das wünschen wir uns dann alle.
Ganz genau. Und jetzt hast du mir eine schöne Vorlage nochmal gegeben, Kevin, und die möchte ich glatt verwandeln, denn das neue Reglement, es war natürlich jetzt auch, oder es wurde jetzt auch mit Argus-Augen beobachtet und wie ich finde, hat es in China schon besser funktioniert. Ich finde, wir hatten schon einen cleaneren Umgang generell damit, auch die Qualität oder beziehungsweise die Probleme, die es gab, schienen nicht mehr so groß zu sein. Aber, und darüber müssen wir, glaube ich, reden, die Formel 1 tut sich aktuell, glaube ich, keinen Gefallen, indem sie diese Momente des Superclippings einfach wegschneidet. In Australien, habe ich ja noch gesagt, war es vielleicht der Fehler, immer in dem Moment die Onboard anzulassen, wenn dieses Superclipping einsetzt. Und jetzt haben sie rigoros diesen Moment mit wildesten Umschaltmomenten quasi versucht abzuwürgen. Und dadurch natürlich dann auch Fans auf den Plan gerufen, die dann die Onboard-Aufnahmen, was die Geschwindigkeitsanzeige, ich glaube, da ging es auch um Kimi Antonelli oder George Russell, wenn ich mich nicht ganz vertue, zu prüfen, wo dann schon Bremswirkung da war, aber die kmh-Anzahl sich nicht verringert hat. Was glaubst du, werden wir diesen Umgang, und es ist ja momentan ein sehr gespaltener Umgang mit der neuen Regelung, wir haben ja, ich sag mal, die Leute, wie wir beide das ja auch letzte Woche gesagt haben, die diesem Reglement definitiv eine Chance geben und auch Potenzial dazu sehen, dass dieses Reglement wächst und uns allen bis zum nächsten Reglement für die nächsten Jahre auch Freude bringt. Und ich glaube, das Rennen auch jetzt in China, es war ein gutes Rennen, es war ein spannendes Rennen, die Sache. Und da würde ich mal auch nochmal auf Max Verstappens Kommentar eingehen. Die eine Sache ist sicher, Wie ist es für die Fahrer? Und ich kann mir vorstellen, und das glaube ich auch, dass dieses Reglement für einen Formel-1-Fahrer wesentlich frustrierender ist und sicher auch nicht die Erfüllung. Die andere Sache ist aber, wie wirkt es auf Fans? Und ich glaube, selbst und ich denke, wir können uns getrost als große und langjährige Motorsportfans bezeichnen. Selbst wir sehen ja nur mit unseren Augen, was eben auf der Strecke passiert. Und das sieht augenscheinlich aktuell gut aus, wenn man uns gewisse Punkte nicht wegschneidet von der Regie her. Was glaubst du, was ist jetzt die große Gefahr für die Formel 1 im Umgang mit diesem Thema? Sollten sie eben genau das jetzt machen, dass sie es so ein bisschen weghalten und ein bisschen Teppich drüber legen? Oder sollten sie auch offener mit diesen Momenten des Superclippings umgehen, offener vielleicht auch mit der Kritik der Fahrer sich der stellen? Was ist da deine Meinung zu?
Schwieriges Thema, weil ich bin auch der Meinung, dass man es nicht wegschneiden sollte. Man sollte nicht jetzt, weil das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen, dass sie dann immer auf der langen Geraden plötzlich meinten, sie müssten dann wieder rausschneiden, also in dem Moment, wo es halt runtergeht. Man muss es erklären. Man muss es einfach erklären. Mach YouTube-Videos, mach Animationen, mach Einblendungen, erklär den Leuten Clipping. Wegen meiner, mach eine Einblendung, wenn dann die Geschwindigkeit runtergeht auf der langen Geraden, dass du quasi, sobald die Geschwindigkeit runtergeht, sagst Clipping. So, das ist dann einfach was, was die Kommentatoren dann erklären müssen. Erklär's den Leuten. Ich glaube, nur dann wird's verständlich. Und hör nicht so viel auf Social Media. Hör nicht so viel auf die Nörgler und hört nicht so viel auf die Leute, die eh alles scheiße finden und die das auch immer wieder sagen müssen, wie scheiße sie alles finden. Weil China ist so gut verkauft wie seit Jahren nicht. Ja, sie haben Tribünen aufgemacht, die sie seit Jahren nicht geöffnet haben. Andere Orte, andere Länder haben genau das gleiche Phänomen, dass immer noch genug Leute an die Strecke kommen und sich das angucken. Der Autonormal-Fan, der Casual Formel 1 guckt, der findet die Duelle geil. Er findet das geil, dass die beiden Ferraris gegeneinander fahren. Der findet das geil, dass nach dem Start so viel Action da ist. Ja, es hat was von Mario Kart, es hat was von Arcade-Videospiel. Aber das ist halt die Formel 1 ein Stück weit mittlerweile auch. Es ist mehr als der reine Motorsport-Spaß. Also wenn du nur Motorsport gucken willst, dann guckst du nicht Formel 1. Dann guckst du auch noch anderes. Dann guckst du GT-Sport, dann guckst du Langstrecke. Dann guckst du IndyCar vielleicht. Und ich finde es auch ein bisschen krass, wenn du jetzt immer nur draufhauen würdest und immer nur sagen würdest, das und das ist schlecht. Es gibt ja auch Sachen, die okay sind. Es gibt Sachen, die gut sind. Es gibt Sachen, die auch nicht mehr weggehen erstmal. Klar ist, du kannst nie allen gefallen. Das ist im echten Leben so, das ist als Podcast so, das ist aber auch eben als große internationale Serie wie die Formel 1 so. Aber nimm die Leute mit, nimm sie an die Hand, erkläre Sachen, erkläre es. Geh wegen meiner auch offen mit Kritik um, steh doch zu deinem Reglement, was du gemacht hast. Stell dich doch hin und sag, ja gut, es sind aber auch die 22 besten Fahrer der Welt, die müssen sich dann halt damit arrangieren. Das ist das, wofür sie unterschrieben haben, das ist das, was sie fahren sollen. Und ich finde manche Sachen, auch so ein Max Verstappen, ja, der sagt ja vieles, was richtig ist. Und das ist ja auch fein, ist ja auch gut. Niemand wird um seine Meinung beschnitten. Aber ich finde es halt krass, wie viel er nörgelt. Ja, und irgendwann hat man dann noch, und ich kann mich ja auch nicht davon freimachen, haben wir ja auch schon oft gelesen in Feedback und sowas. Manchmal, ne, übertreibst du es auch selber damit und sagst es immer und immer wieder und hämmerst es in die Köpfe der Leute rein. Und ja, da nehme ich mich ja auch nicht raus. Ja, aber deal with it. Am Ende des Tages verdienen sie sehr viel Geld dafür, was sie tun. Andere Leute, die hart am Band schuften, sich den Rücken kaputt machen, die arbeiten mit Sicherheit härter, als ein Formel-1-Fahrer arbeiten muss. Es ist ein sehr privilegierter Job. Die Herausforderung annehmen und hey, dann werden auch die jetzt am schlimmsten nörgeln, werden vielleicht auch die Erfolgserlebnisse haben, die sie irgendwann ein bisschen weicher auf die Sache draufblicken lassen. Auch China hat mich mitgenommen, auch China hat mich unterhalten. Grundsätzlich habe ich viel Feedback auch gelesen, dass die Leute, die jetzt nicht so tief drinstecken, wie wir drinstecken, sich unterhalten fühlen. Und darauf kommt es an. Das sind die, die die Party bezahlen vielleicht am Ende sogar. Die neuen Fans, die andere Formel 1. Und ja, es steht und fällt halt auch sicherlich damit, dass all diese Fahrer ihre Meinung kundtun. Aber du hast ja auch die Gegenstimmen, wie Lewis Hamilton, der sagt, ich komme mit den Autos wunderbar klar. Mir macht das Spaß. Ich kann damit umgehen. So, und das wird auch nach wie vor einer, da der Gradmesser sein und das wird auch nach und nach besser werden. Da bin ich mir sicher, es ist die Anfangsphase dieses Reglements. Aber vielen Leuten empfehle ich einfach locker durch die Hose atmen, gucken, hören und nicht alles so ganz so ernst nehmen, glaube ich. Das ist auch ganz wichtig und dann kann man da vielleicht ein bisschen gnädiger auf dieses Reglement schauen und es auch ein bisschen mehr genießen. Ja, wie gesagt, mich hat es unterhalten. Ich weiß nicht, also ich habe da gesessen früh morgens, ich habe es jetzt nicht bereut, bin um 4 Uhr aufgestanden für einen Sprint. Das habe ich schon mal mehr bereut, muss ich sagen. Ja? Und von daher, so viel wie vielleicht augenscheinlich schlecht läuft, so viel läuft, glaube ich, auch richtig für den Otto-Normal-Fan, der nicht 24/7 Motorsport blutet und alles aufsaugen muss.
Ja, ich glaube vor allem, man muss auch einfach lernen, mal so die eigene Sicht ein bisschen zu klären, auch auf die Vergangenheit, denn viele schwelgen da und das mache ich auch, also da nehme ich mich nicht raus, in Erinnerung an die gute alte Zeit, an die Formel 1 meiner Jugend, aber wenn man sich das dann nochmal wirklich ein bisschen vor Augen ruft, ich habe es jetzt gestern, glaube ich, gesehen, da war ein Clip von Michael Schumacher, wie ein Magny-Cours eine Quali-Runde fährt, am Limit total, und dann hieß es darunter, ja, da mussten die Fahrer noch richtig arbeiten am Lenkrad, wo ich dann gedacht habe, Leute, ist euch bewusst, dass der Michael Schumacher zu der Zeitpunkt teilweise nicht mal schalten musste, also dass da Automatikgetriebe hinterlegt war, also, er nimmt da auch während des Schaltvorgangs die Hand raus, also es war immer schon so, dass Sachen eingeführt wurden, die es den Fahrern leichter machen sollte, es gab Sachen, die nicht gut waren, das Sachen, die gemanagt werden mussten, und ich romantisiere diese Zeit auch ultra stark, und wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde auch sofort zurück in die Zeit von Senna, von Alonso, von einem jungen Alonso. Natürlich, aber wir sind nun mal jetzt im Jahr 2026 und die Formel 1 jetzt ist nun mal in 2026 und gebt ihr eine Chance und ich glaube, dann können wir alle auch irgendwo Spaß damit haben. Kevin, bevor wir jetzt unser Tippspiel auflösen, noch eine Information, auch eins unserer Sorgenkinder, natürlich mit Blick auf den Nahostkonflikt, die Grand Prix von Bahrain und Saudi-Arabien, und da haben wir jetzt Klarheit, denn diese Grand Prix werden nicht stattfinden. Wir werden im April keine Formel 1 haben. Absolut verständlich meiner Meinung nach und ein gutes und wichtiges Zeichen, dass man keine Leben riskiert und auch sich nicht in irgendwelchen Gebieten, die gerade vielleicht auch andere Probleme haben, jetzt mit dem Formel 1-Tross hinbewegt, um da die Show zu machen. Ich glaube, diese Absage ist richtig. Wir werden entsprechend voraussichtlich, wenn jetzt sich nichts mehr ändert, 22 Rennen diese Saison haben. Wir werden dann natürlich die weitere Entwicklung auch für euch beobachten. Aber erstmal ist das jetzt der aktuelle Stand. Im April keine Formel 1, Bahrain und Saudi-Arabien fallen aus. Dann würde ich, Kevin, wenn du gerne auch dazu noch was loswerden möchtest, natürlich das Wort an dich übergeben. Und ansonsten dann aber natürlich jetzt zur Auflösung unserer Tippspiele.
Genau, ins Funkhaus da schauen wir. Danke, danke. So, also, wir beginnen mit unserem Tippspiel, Dennis. Gratulation an dich. 2,5 zu 1,5 Punkten für das, was wir hier getippt haben letzte Woche. Also, ich finde angemessen, das Podium haben wir jeweils richtig getippt, nur halt unterschiedliche Reihenfolgen. Deswegen jeweils einen halben Punkt pro Person. Und dann hast du noch den letztplatzierten Sergio Perez richtig getippt. Da habe ich ja auf Lance Stroll gesetzt. Deswegen gewinnst du.
Da mache ich es mal wie Alonso und wink mal.
Genau. Also du führst jetzt mit 5,5 zu 4,5 Punkten in der Gesamtwertung. Wir sind noch nah dran am Saisonstart, deswegen passt das schon. Bei Kicktipp hast du 90 Punkte gemacht und ich 91 Punkte in Gruppe 1. Also da habe ich stark, einen Punkt mehr gemacht. Stark, Kevin. Aber trotzdem sind wir weit voneinander entfernt. Du bist auf Platz 33 und ich auf Platz 109. Also da haben wir noch einen weiten Weg zueinander. Wir gratulieren in unserer Kicktipp-Gruppe 1 Zweien zum Tagessieg, und zwar Tizi und Jabo 88 mit 106 Punkten. In Gruppe 2 Saba mit 101 Punkten und Gizmo in Gruppe 3 mit 99 Punkten. Es führt jetzt aktuell Tizi mit 210 Punkten vor Wupperschumi aus Gruppe 2 mit 204 Punkten. Letzte Woche ja noch fast perfekt, diesmal leider nicht, aber trotzdem noch gut dabei in der Gesamtwertung. Und aus Gruppe 2 auf Platz 3 Racing Fabian mit 196 Punkten. Bei F1 Fantasy hat Sven mit seinem Team Spaghetti Racing den Tagessieg geholt, 523 Punkte. Er führt auch in der Gesamtwertung mit 757 Punkten vor Jonas und dem Team Parc Fermé Pirates, Piraten, mit 700 Punkten. Und Noemi, unsere Titelverteidigerin, ist wieder dabei mit Ballerina Weir Wing und 693 Punkten aktuell auf Platz 3. Also auch vor Japan dann wieder mitmachen, Punkte sammeln und wir werden euch dann, sag mal, bis spätestens im Sommer erzählen, was es zu gewinnen gibt bei beiden Spielen. Es gibt wie immer beim Kicktipp-Spiel für die ersten drei einen Preis und bei dem F1-Fantasy-Spiel für die Gesamtsiegerin oder den Gesamtsieger.
Ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass Noemi ihr Team umbenannt hat. Das war doch immer Team Turbo, oder?
Ja, ich war auch überrascht. Ich muss sagen, also es hat, ich war kurzzeitig sehr verwirrt.
Hat sich wieder irgendein reicher Investor da reingekauft und den Teamnamen geändert. Wahnsinn.
Ja,
gucke so hier in die Ecke.
Die Investoren, ja.
Wunderbar. Aber ja, sehr schön. Wie gesagt, auch der Appell von meiner Seite, tippt. Und gerne, wer kurzzeitig hat, erinnert, uns daran zu tippen. Das tut uns auch immer gut. Ihr könnt uns natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen... Ja, also. hast du heute Morgen auch dran gedacht, dann die McLaren aus der Verlosung zu nehmen, ne?
Ja.
Stark. Ja. Genau, ihr könnt uns folgen auf Kevin bei unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, auf unserer Telegram-Seite Starting Grid, in unserem Discord und auch auf unserem Starting Grid F1 Fans, Starting Grid Fans. Ich bin da nicht so sicher wie du, Kevin. Kannst du es bitte einmal? Das ist dein Part, bitte. Würdest du es einmal für mich?
Der Ralf Schumacher, der UHD HDR ansagt, ne? Das bin ich bei dir.
Genau, genau, ja. Genau.
Starting Grid F1 Fans bei Facebook. Da gibt es auch einen Chat, einen Mitglieder-Chat. Da könnt ihr auch gerne dazukommen im Facebook Messenger. Dann Starting Grid Fans auf Telegram und der Discord-Channel.
Genau. Und wenn ihr uns sehen wollt, dann könnt ihr auch unseren YouTube-Kanal noch abonnieren. Kevin, ich bedanke mich. Ich fand es sehr spannend, dieses Rennen mit dir zu besprechen. Und ich glaube, mit Japan haben wir noch einen großen Leckerbissen vor uns, bevor es in die Formel-1-Pause geht. In diesem Sinne, vielen Dank. Es war wieder sehr schön.
Danke dir, Dennis. Danke euch fürs Zuhören. Und wir werden im April natürlich auch jede Woche für euch da sein. Wir werden versuchen, mal ein Interview ranzubekommen mit einem sehr interessanten, sehr spannenden Gast. Da bin ich in Kontakten. Und da hoffe ich, dass wir das dann im April durchdrücken können. Und ansonsten können wir vielleicht mal einen Hörerstammtisch oder sowas machen, dass ihr auch mal zu Wort kommt und wir euch hier einfach mal einladen. Dann können wir ein bisschen über die Formel 1 schnacken. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, würde ich sagen, weil den April wollen wir nicht verstreichen lassen, euch trotzdem Podcasts und Content bieten. Und deswegen freuen wir uns da schon drauf, wenn ihr dann auch im April mit dabei seid. Aber erstmal nächste Woche die Vorschau auf den großen Preis von Japan in Suzuka.
Ganz genau. Und mit diesen weisen Worten des großen Kevin Scheuren schließen wir das Buch von China und sehen und hören, je nachdem, wo ihr schaut oder hört, uns nächste Woche wieder bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und natürlich bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.